Es ist Montag, es ist Zeit für Inside Zweite Liga, der Ballorientiert-Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Lieber Julian, lieber Christian, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Servus Daniel.
Hallo zusammen, freue mich auf die heutige Runde.
Ja, 23. Spieltag liegt hinter uns. Wir, denke ich, das kann man mit Fug und Recht behaupten, wir kommen so langsam auf die Zielgerade der zweiten Liga. Allerdings noch reichlich Punkte zu vergeben. Wie sieht's ihr?
Ja, zumindest geht es jetzt langsam mal ins letzte Drittel dieser Saison. Also es sind, wie du schon sagst, noch viele Punkte zu vergeben. Es geht noch viel, also braucht noch lange keiner aufgeben, auch sich noch keiner sicher fühlen, wie zum Beispiel der FC St. Pauli, weil eben noch so viele Spieltage zu gehen sind. Aber es sind jetzt langsam klare Tendenzen ersichtlich und ich glaube, in den nächsten Wochen wird sich dann auch entscheiden, wo letztendlich die Reise hingeht und wo man sich am Ende positionieren kann.
Interessanter Fakt zu Spieltag 23, erstmalig mehr Zuschauer in Liga 2 als in der ersten Bundesliga. Das sagt einiges aus über die Qualität und über die Anziehungskraft dieser zweiten Bundesliga.
Zum einen das und zum anderen natürlich auch darüber, was für tolle Vereine, für tolle Traditionsvereine in der Liga sind und zeigt eben, dass einfach Spaß macht, die zweite Liga. Fallen viele Tore, mittlerweile viele Teams, die einen sehr aktiven, auch relativ attraktiven Spielstil haben. Und deswegen kein Wunder, dass so viele Leute ins Stadion gehen und dass so viele Leute das natürlich vor den TV-Geräten verfolgen und natürlich im Nachklang dann bei uns, ist ja klar.
Ja, muss ich auch nochmal beipflichten. Also wenn ich das Wochenende so Revue passieren lasse, wenn ich da vergleiche, welche Spiele da so Samstag 15:30 waren oder Samstag 13 Uhr, genauso am Sonntag, also da habe ich mich fast immer mehr auf die Zweitligaspiele gefreut, weil da einfach viel mehr drin steckt mit diesen ganzen Traditionsvereinen. Samstag 15:30 in der Bundesliga ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, einerseits schade für die Bundesliga, andererseits natürlich gut für uns, weil es macht eine Menge Spaß.
Damit steigen wir ein in die geilste zweite Liga ever. Kommen wir zur ersten Partie. Hertha BSC Magdeburg, kurze Chronologie. Die Magdeburger gehen 1:0 in Führung. Dann Ausgleich, rote Karte Magdeburg und dann macht Hertha zwei weitere Tore, macht das klar. Besonders eindrucksvoll für mich, 17.000 Magdeburger vor dem Spiel machen sich auf den Weg nach Berlin, um die Bördestädter zu unterstützen. Das ist schon eindrucksvoll, was da gerade passiert.
Ja, wie eingangs erwähnt, also die Stadien sind immer voll, über 50.000 in Berlin. Das macht schon immer Spaß, vor allem wenn dann die Gästefans auch so mitziehen. Und ich denke, umso positiver war es dann auch, was die beiden Fanlager wieder auf dem Platz sehen durften, auch an Toren. Hinspiel, wir wissen es alle, 6:4 für Magdeburg, jetzt im Rückspiel auch wieder 3:2 für die Hertha. Also Hertha gegen Magdeburg, das macht in dieser Saison richtig Spaß.
Richtiges Spektakel. Pal Dardai kritisierte, natürlich freute er sich über den Sieg, ganz klar, kritisierte jedoch, dass man gerade in Überzahl Konterchancen für drei Partien gehabt hätte. Siehst du das genauso?
Ja, hinten raus war es dann schon ein bisschen fahrlässig von der Hertha, als man dann das Spiel auf Führungsseite hatte, 3:2 geführt hat, waren dann schon noch einige Kontergelegenheiten für die Berliner. Also teilweise in Überzahlsituationen landet der Ball plötzlich auf der Zuschauertribüne, also teilweise richtig fahrlässig ausgespielt, auch vor dem Tor sehr fahrlässig. Muss man dann am Ende besser spielen, aber vorher war natürlich auch schon viel Arbeit verrichtet für die Berliner. Vielleicht hat auch ein bisschen die Kraft am Ende gefehlt.
Magdeburgs Trainer Titz sprach trotz Unterzahl und Überlegenheit der Hertha dann von drei individuellen Fehlern, die zu den Gegentoren geführt haben. Siehst du das genauso?
Ja, also das 1:1 war ein Elfmeter. Rehse da im 1-gegen-1-Duell ist natürlich auch immer schwer, ihn zu verteidigen. Klar, vorher natürlich viel Raum für die Berliner nach Ballgewinn. Also das kann man natürlich vermeiden. Klar, wenn dann Rehse im 1-gegen-1 ist, dann musst du natürlich immer aufpassen im 16er. Dann darfst du vielleicht nicht so offensiv draufgehen. Dann gibt es letztendlich das Foul. Von daher, klar, das 1:1 auf jeden Fall ein individueller Fehler.
Rehse war ja in der Vorrunde der Unterschiedsspieler auf Seiten der Hertha. Hat er nach seiner Verletzung, nach seiner Krankheit diese Form schon wieder erreicht?
Ja, also es geht wieder sehr viel über Rehse. Also das ist schon sehr Rehse-abhängig, hat man gerade auch in der Anfangsphase gesehen in diesem Spiel. Hertha auch richtig gut reingekommen, muss man sagen. haben das Magdeburger Pressing, das hohe Pressing da teilweise sehr gut überspielt, wie so oft auch mit langen Bällen auf Tabakovic, aber diesmal wirkte es deutlich geplanter. Also da haben sie den Sechserraum teilweise gut freigezogen, Dardai diesmal ja auf der 10, hat aber auch mehr so einen zweiten Stürmer gespielt, also ist damit hochgeschoben, dadurch wurde auch der Sechserraum freigezogen, haben da immer wieder Tabakovic gefunden, der dann klatschen hat lassen und dann hat man immer wieder Reze in die Tiefe geschickt auf die linke Seite, also ja, Reze natürlich unverzichtbar für die Hertha, ein Unterschiedsspieler in dieser Liga auch, muss man sagen, nach dieser Krankheit kaum Anlaufschwierigkeiten und ja, wirklich wieder sehr wichtig für die Berliner, nicht nur wegen seiner zwei Tore in diesem Duell.
Die Magdeburger haben sich ziemlich geplagt, sage ich jetzt mal, in der Saison. Stehen jetzt mit 27 Punkten da. Wo siehst du die Magdeburger Ende der Saison?
Ja, es ist manchmal so ein Auf und Ab. Was mir allerdings in den Ergebnissen zumindest, was allerdings immer gleich bleibt, ist die Herangehensweise. Also da bleiben sie sehr konsequent, sehr mutig, auch in dieser Partie. Sie haben wieder ja, den Ballbesitz übernommen, das Kommando übernommen, wollten kreieren. War am Anfang allerdings relativ schwierig. Hertha hat da wirklich gut verteidigt. Auch das war bei den Berlinern in den letzten Wochen nicht immer der Fall. Gute Abstände, dazu wirklich zweikampfstark. Und Magdeburg eben, ja, wie immer mit viel Ballbesitz, aber dann dennoch so ein bisschen aus dem Nichts mit dem 1-0. Da haben sie es einmal gut gespielt, gut vertikal gespielt, auch Steilklatsch mit Schuler, der da wirklich den Ball perfekt in die Tiefe prallen lässt auf Artig, der ja auch eiskalt verwandelt, also ja, war zu diesem Zeitpunkt ein bisschen überraschend, weil Berlin da schon auch Großchancen hatte zum 1-0, auch wieder über Reze kreiert. Ja, und deswegen, es gefällt mir grundsätzlich, was die Magdeburger machen, auch in dieser Partie, auch nach der roten Karte. Also sie sind ihrem Stil treu geblieben, weiterhin auf Ballbesitz, weiterhin mutig und ja, wurde dann fast belohnt.
Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, Magdeburg ab Mitte der ersten Halbzeit schon ein Mann weniger. Wie ist das Ganze entstanden?
Ja, es ist dadurch entstanden, dass auch Hertha mal wieder mit Plan hinten rausgespielt hat. Also sah wirklich nicht schlecht aus, hat beim Torwart Ernst angefangen und ging natürlich wie so oft mit einem Vertikalpass auf Tabakovic weiter, der dann, ja, wie so oft, wie der Plan ist, klatschen hat lassen auf Barkok, der wieder auf der 6 agiert hat, diesmal übrigens deutlich besser und einen super tiefen Ball auf Kenny, der dann auch gut durchläuft, also gute Bewegungen da, gute gegenläufige Bewegungen auch bei der Hertha und Kenny, ja, ist dann durch. Hugonet packt dann die Grätsche aus, meiner Meinung nach unnötig. Also es war am 16er Eck, es war jetzt keine Großchance für die Hertha. Von daher, ja, kann er vielleicht den Lauf mit aufnehmen. Stattdessen geht er das Risiko und kassiert letztendlich die rote Karte. Und ja, umso bitterer, dass dann da der auch noch diesen Freistoß direkt verwandelt. Und das war dann auch wichtig für die Hertha, da mit einem 2-1 in die Pause zu gehen, obwohl eigentlich Magdeburg mit diesem 1-0 das Spiel im Griff hatte, aber dann auch irgendwie typisch Magdeburg, dass man das so wieder, so schnell wieder aus der Hand gibt und zudem noch in Unterzahl ist.
Überzahl in der Halbzeit für die Herthaner. Was hat Paul Dardai in der Halbzeit zu seinen Leuten gesagt? Wie sind die Herthaner aus der Kabine gekommen?
Ja, ich war leider nicht dabei in der Kabinenansprache von Dardai. Aber was ich zumindest auf dem Platz gesehen habe, war dann nicht so griffig nach der Halbzeit, denn Magdeburg weiterhin selbstbewusst, trotz Unterzahl und dann auch mit einem Standard zum Ausgleich, also kurz nach der Halbzeit eine Ecke kurz rausgespielt, super Flanke von Knacker auf Müller und der köpft dann ein und dann dachte ich mir schon, jetzt wird es kompliziert für die Hertha, weil sie ja offensichtlich Probleme haben, wenn sie selbst das Spiel machen müssen. War jetzt zu erwarten, nachdem Magdeburg den Ausgleich erzielt hat, dass sie es vielleicht ein bisschen defensiver angehen, aber Magdeburg blieb weiterhin mutig, hatte sogar kurzzeitig noch eine Chance aufs 3-2 durch Schuler in Unterzahl. Ja, und dementsprechend kompliziert stellte sich in diesem Moment das Spiel für die Hertha dar. Allerdings auch das wieder typisch Magdeburg, leider typisch Magdeburg, muss man sagen, ein Ballverlust im Spielaufbau. Ja, ich weiß nicht, wie viele Gegentore das jetzt schon waren nach Ballverlusten im Spielaufbau. Eindeutig zu viel. Einerseits klar Mut, andererseits ja hohes Risiko. Auch super natürlich von Dardai, der da super gepresst hat, den Ball erobert hat. Dann Tabakovic, der ja sofort den Abschluss sucht und dann landet der Abpraller bei Reze, der dann die Herthaner mit 3-2 in Führung bringt.
Ist von Magdeburg dann noch was gekommen, trotz Unterzahl? Man sieht es ja ganz oft, dass oft mal Mannschaften, die dezimiert sind, dann versuchen den Schalter doch noch über Kampf umzulegen?
Ja, Magdeburg ist weiter seinem Spiel, treu geblieben, hat weiter versucht anzugreifen. Auch ein Artig hat sich sehr oft angeboten, ist auch mal tief abgekippt, ohnehin mit sehr viel Ballaktion Artig. Also ja, wieder mal eine klasse Leistung von ihm. Dann kam später noch ein Ito rein, der nochmal für Wirbel gesorgt hat. Also da waren schon noch Chancen da für die Magdeburger. Ito hat dann noch die Latte getroffen, kurz vor Schluss. Sie waren nah dran am Ausgleich, auch weil meiner Meinung nach die Hertha da viel zu passiv wurde. Auch das war in dieser Saison schon öfters das Problem. Nach Führung passiv werden, zu tief verteidigen, zu abwartend verteidigen. Gerade in Überzahl hätte ich mir da ein bisschen ja, mutigeres nach vorne verteidigen gewünscht. Wäre dann fast noch bestraft worden, vor allem auch, weil man, wie wir bereits angesprochen hatten, diese vielen Konterchancen hat liegen lassen. Ja, aber letztendlich dann doch, würde ich sagen, ein verdienter, knapper Sieg für die Hertha. Ich hätte es gerne gesehen, wenn es 11 gegen 11 weitergegangen wäre, dann wäre es bestimmt nochmal eng geworden für die Hertha. Jetzt würde ich noch was zu Spielern sagen. Also, weiß
nicht. Bitte?
Kannst du ja noch fragen, irgendwelche zu Spielern, irgendwelche erfunden kann.
Welcher Spieler hat dir besonders gefallen? Welcher Spieler ist auf Seiten der Herthaner dein Man of the Match?
Ja, waren einige gute dabei. Barkok fand ich deutlich verbessert auf der 6, hatte auch die meisten Balleroberungen bei der Hertha. Also muss ich erst noch in diese Rolle einfinden, sah jetzt schon deutlich besser aus. Dazu ein Pascal Clemens mit seinen 18 Jahren schon unheimlich abgeklärt in der Innenverteidigung. Hat auch gute Ideen im Ballbesitz, also bringt der Hertha gerade im Spielaufbau einen großen Mehrwert. Hat da ab und zu mal einen guten, langen, gefährlichen Pass gespielt. Auch die zweitmeisten Ballaktionen hinter Kenny. 93% Passquote, also Clemens hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ja, und allgemein viele junge Herthaner auf dem Platz. Also wenn man mal das Durchschnittsalter der 11 anschaut, die das Spiel beendet hat, das lag bei knapp 21, also da ist wirklich viel Zukunft bei der Hertha, viel Jugend. Ja, und umso wichtiger, dass man jetzt auch wieder aufs Papier kommt, die Punkte holt. Und ja, ich würde die Hertha auf jeden Fall nach oben hin noch nicht abschreiben. Es sind jetzt 6 Punkte nach oben, ich glaube, da geht noch was. Es sind jetzt auch wichtige Spiele, wenn ich mich nicht irre, als nächstes in Braunschweig, danach zu Hause gegen Kiel müsste das sein. Also es gibt noch Chancen für die Herthaner, wenn sie jetzt nachlegen. Also ich bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite Magdeburg, ja, würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Die Niederlage, auch das war kein schlechter Auftritt. Man sieht die Magdeburger wirklich selten schlecht spielen. Es sind immer wieder gute Leistungen. Und ich denke, nächste Woche müssen sie sich einfach wieder zu Hause belohnen.
Nächste Woche zu Hause gegen Schalke für die Magdeburger. Du hast es gerade gesagt, es beginnen für beide Mannschaften die Wochen der Wahrheit. Wir dürfen weiter gespannt sein. Unser nächstes Spiel, Hannover 96 gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, 2:1. Vor dem Spiel hatte die Fürther auf Platz 4, Hannover auf Platz 5, nach dem Spiel genau umgedreht, Tabellenplatztausch. Die Fürther konnten 1:0 in der 29. Minute, glaube ich, war das, durch Sieb in Führung gehen. Nach der Halbzeit komplett anderes Spiel. Hannover gewinnt mit 2:1, behält die beiden Punkte zu Hause. Julian, was magst du uns über das Spiel erzählen?
Ja, sie halten sogar alle 3 Punkte zu Hause mit der 3-Punkte-Regel. Spaß beiseite, ja, interessantes Spiel, spannendes Spiel. Ich fand schon vorher die Aufstellung sehr interessant. Bei Hannover muss man aktuell ein bisschen improvisieren, das hat man gut gesehen, ja. Halstenberg noch gesperrt gewesen, Köhn hatten wir schon thematisiert, spielt nicht mehr bei Hannover 96. Dann ist noch mit Moroja der eigentliche Rechtsverteidiger ausgefallen. Da musste Stefan Leitl ja ein bisschen umbauen, er hat es dann gar nicht so umgestellt, er hat einfach Vogelsammer als Rechtsverteidiger gebracht. Option wäre es vielleicht noch gewesen, Lührs in die Innenverteidigung zu stecken, dafür Neumann als Rechtsverteidiger. Aber ja, Viererkette zuletzt ganz gut funktioniert. Deswegen glaube ich, wollte Leitl da so wenig Wechsel wie möglich vornehmen. Wie gesagt, Vogelsammer, Rechtsverteidiger. Ansonsten der Rest ist geblieben im Vergleich zur Vorwoche beim HSV. Ja, sehr interessant. Andreas Vogelsammer kennt man eigentlich als Stürmer, als Offensivspieler. Man muss aber dazu sagen, er hat tatsächlich in England in der Championship beim FC Millwall schon mal, ja, rechter Schienenspieler gespielt, sicherlich nicht ganz vergleichbar, ja, mit einer Viererkette, aber ja, kann man auch gleich vorwegnehmen, hat es ordentlich gemacht, auch wenn seine Passquote von 49% ein bisschen wild klingt, aber ja, das ordnen wir dann im Laufe des Spiels auch noch ein. Ja, viele Bälle abgefangen, ja, Zweikämpfe, ja, hat man gemerkt, kein Defensivspieler, aber ein paar Bälle hocherobert, also da fühlt er sich dann wohler. Und ja, Fürth, ja, für Fürth ist es bitter, weil sie eigentlich ganz gut reingekommen sind. Ja, Hannover fand ich in den ersten Minuten gut drin, aber dann nach 10 Minuten schon recht klar das Spiel auf Seiten der Fürther gesehen. Gute Balleroberung gehabt, da wirklich im Anlaufen gute Elemente gezeigt und deswegen Hannover auch kaum spielerische Lösungen gefunden. Ja, am Ende des Spiels haben sie eine Passquote von 70%, die ist tatsächlich auch so niedrig wie noch nie. Ron-Robert Zieler irgendwann den Abstoß nur noch lang geschlagen, auch etwas, was man von Hannover jetzt in der Rückrunde noch nicht gesehen hat. Zum einen, ja, führt gutes Pressing, muss man definitiv sagen, und zum anderen aber auch, ich glaube, Vogelsammer ist nicht der Spieler im Aufbau, wenn sie ihn flach anspielen, wird schon eng. Was man auch gemerkt hat, dem, der als Rechtsfuß wieder Linksverteidiger spielt, waren auch einige Situationen, wo man gesehen hat, es wäre jetzt mit einem linken Fuß leichter, die Linie lang zu spielen oder mal einen Ball, wenn er links ist, mal diagonal ins Zentrum zu spielen. Das haben sie dann irgendwann nicht mehr auch versucht, weil, wie gesagt, Bälle in der Spieleröffnung langgeschlagen. Und so kam aber Fürth in der ersten Halbzeit immer wieder recht einfach im Ballbesitz und ja, war eine gute Anfangsphase der Fürther.
Trainer Zorniger hat von zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten gesprochen, war mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft sehr zufrieden und hat dann auch das Verhalten der Fans massiv kritisiert. Die Hannoveraner waren ja beim HSV schon ganz kurz davor, für einen Spielabbruch zu sorgen. Was war da los?
Ja, waren immer wieder Unterbrechungen im Spiel. Spiel sollte wieder losgehen, dann sind wieder Tennisbälle gekommen. Ja, aus Trainersicht natürlich nicht das Schönste, wenn der Rhythmus verloren geht. Aber mit den Gegebenheiten muss aktuell jeder Trainer, jedes Team, jeder Spieler kämpfen. Und deswegen sind es ja trotzdem die gleichen Bedingungen für alle. Also ist mir tatsächlich ein bisschen zu einfach, es nur darauf zu schieben. Ich glaube, dass es schon auch inhaltliche Gründe waren. Ja, Hannover in der ersten Halbzeit haben sie es dann immer wieder geschafft, nämlich über rechts gut durchzukommen. Ja, Rigota oft nach halbrechts abgekippt und vor allem Asta, der rechte Schienenspieler, fand ich richtig gut, sehr aktiv gewesen, hat oft den Rücken hinter Yannick Dehm gefunden, dem Linksverteidiger von Hannover. Ja, also Asta haben sie wirklich nie in den Griff bekommen, hat viele Chancen vorbereitet, ja, viele Flanken geschlagen, auch oft in der Box aufgetaucht und auch das 1-0 fällt ja letztendlich genauso, ja. Asta rechts an der Grundlinie den Ball, bringt die Flanke und dann etwas in der Box, was auch Fürth einfach sehr gut macht. Viel Bewegung, viele Läufe. Sieb setzt sich ein bisschen ab, bekommt den Ball und zeigt dann noch einfach einen Top-Abschluss. Also es sieht, das 1-0, wer es gesehen hat, sieht ja dann ja fast wie ein einfaches Tor aus, aber es ist einfach viel Qualität, die da dahinter steckt. Und insgesamt, ja, wenn Zorniger sagt, erste Halbzeit waren sie besser, also da gehe ich definitiv mit, haben es aus meiner Sicht da auch verpasst nachzulegen. Ich habe es gerade gesagt, rechts sind sie immer wieder gut in den Rücken der Hannoveraner gekommen. Das hat mir links gefehlt, ja, weil der linke Schienenspieler Haddadi ist nicht wie Asta einer, der offensiv ausgerichtet ist. Der hat nicht umsonst bei Fürth lange Zeit in der Dreierkette den linken Innenverteidiger gespielt. Also ist nicht einer, der da ja groß mit in die Tiefe läuft, sondern eher ein bisschen aus der Defensive herauskommt. Und halb links war dann oft Green, der da immer abkippt als Achter, ist aber auch keiner. Ja, ist auch ein Halbraumspieler und keiner für die Tiefe. Und da haben sie dann aus meiner Sicht Vogelsammer, ich habe es eingangs angesprochen, ist kein Defensivspieler, haben sie aber kaum gefordert in defensiven Duellen. Ja, obwohl man eigentlich ein paar Mal gesehen hat, dass er im Zweikampfverhalten ja schon Luft nach oben hat. Aber wie gesagt, Fürth da ihn wenig gefordert. Und ich glaube, dass man da schon hätte noch mehr draus machen können. Aber ja, muss man auch sagen, ist Kritik auf einem hohen Niveau, denn Halbzeitführung für Hannover, für Fürth natürlich war definitiv verdient.
Wie hat es Leitl geschafft, seine Mannschaft trotz der vielen Unterbrechungen dann doch auf Sieg zu stellen?
Ja, in der zweiten Halbzeit hat er umgestellt. Ja, in der ersten Halbzeit das System gegen den Ball aus dem Spiel beim HSV gewählt. Ja, so eine Art 4-2-2-2. Dann in der zweiten Halbzeit war es eine Mittelfeldraute. Da hatte man etwas besseren Zugriff. Besser reingekommen, bisschen mehr das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert. Aber muss man auch sagen, Torchancen eher wenig, ja. Leitl dann sehr offensiv reagiert im Laufe der zweiten Halbzeit, dann später auch noch Teuchert gebracht, ja, dann mit Nielsen, Tresoldi und Teuchert wirklich sehr offensiv ausgerichtet. Auch Vogelsammer ist dann immer wieder hochgeschoben, also war dann eigentlich kein Rechtsverteidiger mehr. Ja, aus dem Spiel raus, wie gesagt, hat es aber trotzdem gehakt. Am Ende des Spiels Hannover auch nur 9 Abschlüsse, also es war jetzt nicht die Hülle und Fülle an Torchancen, muss man ganz klar sagen. Fürth hatte da schon mehr Abschlüsse. Ja, aber großes Problem, Präzision von Fürth, dann eben beim Abschluss nicht gepasst, paar Unkonzentriertheiten im letzten Drittel, aber wie gesagt, lange Zeit gut verteidigt, Hannover, ja, auch selbst nicht präzise gewesen im letzten Drittel. Zum Beispiel Dehm und Vogelsammer, die beiden Außenverteidiger, keine einzige Flanke angebracht. Das war was, was er bislang der Rückrunde so stark gemacht hat. Immer wieder nach einer Verlagerung vom Flügel aus einen guten Ball in die Box schlagen. Das hat diesmal nicht funktioniert. Aber Hannover 96 hat ja neue Qualitäten und deswegen hat es dann am Ende doch noch gereicht.
Apropos neue Qualitäten. Wie hat Stefan Leitl geschafft? Seit wann ist Hannover so eine Freistoß, so eine Standardmannschaft geworden?
Ja, es ist, muss man sagen, im Trainingslager hat man da richtig gut daran gearbeitet. Deswegen ist es eben mal wieder ein Standard und allgemein auch die Hannoveraner Lufthoheit gewinnen da sehr viele Kopfballduelle auch schon im Spiel. Und das macht man sich jetzt auch einfach bei Standards zunütze. Ja, Ecke Leopold auf Neumann war das 15. Standardtor, das 1:1, ja, das Ligaspitze. Und noch viel beeindruckender sind natürlich, dass 7 dieser 15 Tore jetzt alleine in 2024 erzielt wurden in 5 Partien. Also das ist wirklich schon extrem in der Art und Weise, wirklich Wahnsinn, vor allem weil das 2:1 ist dann Einwurf, ist ja quasi auch eine Standardsituation. Nielsen verlängert den Ball auf Tresoldi und der Youngster trifft dann in der langen Nachspielzeit zum 2:1. Und ich habe es gesagt, für Fürth ist es extrem bitter, weil es eine gute Leistung war. Letzte Woche gegen die Hertha schon durch 2 Eckbälle verloren. Ja, und jetzt eben auch nach 2 Standards, ne, durch eine Ecke, durch einen Einwurf verloren. Sieht man auch, wie wichtig einfach Standards sind. Fürth hat sich wenig vorzuwerfen, sind 130 Kilometer gelaufen. Ja, also wirklich ein gutes Auswärtsspiel an sich in Hannover gemacht. Und einen Punkt hätte man sich auf jeden Fall verdient. Also es war eigentlich ein klassisches Unentschieden-Spiel aus meiner Sicht. Ja. Weil Fürth hat an sich das eigene Spiel über weite Strecken mehr durchgebracht. Hannover hatte wenig Lösungen gegen das Fürther Pressing. Und die langen Bälle, muss man auch sagen, die kamen selten an. Zweiter Ball auch oft bei Fürth gewesen. Deswegen ja, kann sich am Ende Fürth nichts davon kaufen für mein Lob und für eine gute Leistung. Hannover darf aber natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ja, zeigt einfach, wie widerstandsfähig man aktuell ist. Für mich Paradebeispiel sind die beiden Stürmer Nielsen und Tresoldi. Ja, die Doppelspitze tatsächlich, die mit Abstand meisten Zweikämpfe auf dem Feld geführt. Die beiden Spieler, sagt dann auch vieles aus, wie intensiv da vorne schon gearbeitet wird. Ja, neben dem, dass man auch inhaltlich vieles gut macht, ist das einfach auch eine wichtige Komponente, die daran beteiligt ist, dass es so gut läuft. Und möchte aber abschließend noch sagen, dass für mich, ja, was so Pressing und Gegenpressing anbelangt, sind die beiden Teams einfach auch wirklich Top 3 der Liga und so war das Spiel dann auch viel auf zweite Bälle, viele ja, gute Momente gegen den Ball beide gehabt und am Ende mit einem etwas glücklicheren Ende für Hannover.
Ja, wenn wir auf die Tabelle schauen, Hannover jetzt auf Platz 4, tritt nächste Woche beim Tabellenschlusslicht beim VfL Osnabrück an, da rechnet man sich mit Sicherheit seitens der Hannoveraner die 3 Punkte aus. Für die Vierter steht das Frankenderby an. Beim Club kann grundsätzlich ja immer alles passieren, da ist für beide alles drin. Es wird spannend zu sein am Sonntag gegen, ich glaube, 13.30 Uhr ist Anpfiff. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Christian, schauen wir ganz hoch in den Norden nach Rostock, wo die Kogge den Hamburger Sportverein empfing. Der HSV in der ersten Halbzeit souverän, 1:0 in Führung. In der Halbzeit riss der Faden dann ab. Die Rostocker glichen aus, gingen in Führung und der HSV musste dann letztendlich froh sein, dass man mit 2:2 unentschieden aus der Partie rausging. Wie hast du es gesehen?
Ja, war ja interessante Woche beim HSV mit der Entlassung von Tim Walter und jetzt erstmal Merlin Polzin, der dann das Ruder übernommen hat, der Co-Trainer von Walter. Ja, und wenn man so auf die Aufstellung geblickt hat, dann hätte man denken können, Tim Walter ist noch im Amt, also war eigentlich eine typische Walter-Aufstellung, gab wenig Änderungen. Reis ist für Benesch in die Partie gerückt, ansonsten Raab auch wieder hinten drin gespielt. Überraschenderweise muss ich wieder sagen, Ambrosius, der ja keine gute Form in den letzten Wochen zeigt, hat man dann auch in diesem Spiel teilweise gesehen, war auch wieder nicht sein bester Auftritt. Ich verstehe irgendwo die Idee dahinter, gegen robuste Rostocker, auch einen robusten Innenverteidiger, ja, zu bringen, aber angesichts seiner Form ja schon bedenklich und hat auch in diesem Spiel wieder ja zu einigen gefährlichen Situationen geführt.
Ja, interessant fand ich es, dass Polzin ja etwas angepasst hat, etwas reagiert hat. Nominell war es eine Aufstellung wie unter Walter, aber der HSV tatsächlich mit 5 Mann in der letzten Linie verteidigt, Meffert da dazwischen gerückt zwischen die beiden Innenverteidiger, ja, um, ich nehme an, Überzahl gegen die Doppelspitze von Rostock zu haben. hat lange Zeit auch ganz gut funktioniert, kann man sagen. Ja, Ambrosius ist ja einer, der immer viel nach vorne verteidigt. Ich finde, man hat es in den letzten Wochen oft gesehen, vor allem gegen Hannover, ja, wo er gefühlt zwei Tore, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, tatsächlich zwei Tore so verschuldet hat, dass er halt immer rausrückt und dann der Raum dahinter aufgeht. Das ist natürlich, wenn du zwei Mann neben dir in der Innenverteidigung hast, kannst du das noch leichter kompensieren. Und tatsächlich war Hannover auch deutlich öfter im Rücken, als es jetzt Rostock war, aber hat sicherlich auch mit der Qualität der beiden Teams zu tun.
Ja, Neutrainer Polzin sah viele Dinge, die man sich unter der Woche erarbeitet hatte, schon aufgehen für den HSV. Habe ich jetzt nicht so gesehen? War für dich da irgendwas zu erkennen?
Ja, ich sag mal so, die erste Halbzeit war ein völlig okayes Auswärtsspiel vom HSV in Rostock. Also das kennt man ja auch anders, gerade auswärts beim HSV. Ich denke, da hat man ja defensiv vor allem gut verteidigt. Gab natürlich immer wieder Wackelmomente, aber insgesamt kaum was zugelassen bis zur 45. Minute. Wie es Julian schon sagte, Meffert da als dritter Mann gegen die zwei Stürmer schien offensichtlich was geholfen zu haben. Auch hatte ich den Eindruck, dass der HSV ein bisschen tiefer gespielt hat, was auch das Ballbesitzspiel angeht, um da weniger Tiefe vielleicht hinter der eigenen Kette zu offenbaren. Tatsächlich hatten sie nur 20% ihrer Pässe im letzten Drittel gespielt. Also das war Tiefstwert zusammen mit dem Auswärtsauftritt auf Schalke, lag vielleicht dann auch allerdings an der stärkeren zweiten Halbzeit der Rostocker, die dann auch öfter ja, offensiver geworden sind. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit war eigentlich völlig okay für den HSV, sind dann ja auch 1-0 in Führung gegangen. Gut da aufgedreht von Van der Bremt von der rechten Seite, hat er gut erkannt, dass er da Platz hat, in die Mitte gezogen, dann den Seitenwechsel forciert auf Dompe, den man natürlich immer wieder gesucht hat, war auch ein bisschen Glück dabei, hätten die Rostocker vielleicht klären können, aber hat er dann natürlich super gemacht im 1 gegen 1 und dann den Abschluss mit der Pike, also war auch nicht ganz unverdient die Führung, war eigentlich bis dahin ein solider Auswärtsauftritt vom HSV.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde vor allem auch, dass man Dompe immer wieder ganz gut gefunden hat, man muss sagen, Rostocker Rechtsverteidiger Felix Ruschke hat das erste Mal in seinem Leben auf Profiniveau Rechtsverteidiger gespielt, eigentlich ein Linksverteidiger, hat schon mal Innenverteidiger gespielt, hat mal linkes Mittelfeld gespielt, aber eben noch nie rechts hinten. Und ja, ist dann schon ja, personelle Probleme, aber ist schon gewagt. Also muss sagen, Rostock wirklich personal ein bisschen gebeutelt gewesen, einige Ausfälle, aber es war ein absolutes Mismatch. Dompe viele 1-gegen-1-Situationen, viele davon gewonnen. Ruschke ist dann auch zur Halbzeit raus, also ich glaube auch, das wäre nicht noch eine Halbzeit gut gegangen. Und ja, zu dem tieferen Ballbesitz, mir ist auch aufgefallen, dass die beiden Achter, wenn man jetzt dran denkt, unter Walter Benesch, auch nominell Achter, der war ja mehr eine hängende Spitze eigentlich. Und jetzt Reis und Ferrei, ja, waren wirklich relativ tief positioniert. Also es passt auf jeden Fall, beziehungsweise deckt sich mit Christians Beobachtungen, dass der HSV ja schon ein bisschen eine tiefere Ballzirkulation hatte, was ja zumindest im ersten Durchgang dann noch für Kontrolle gesorgt hat. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, in der zweiten Halbzeit war von Kontrolle dann wenig zu sehen.
Dazu gleich meine nächste Frage. Wie hat es Selim Begovic, der neue Rostocker Trainer, geschafft, seine Kogge so auf den HSV in Halbzeit 2 einzustellen?
Ja, also ich fand, in der ersten Halbzeit war es jetzt auch nicht ganz schlecht von Rostock, wenn man sich auch mal die Expected Goals zur Halbzeit anschaut, 0,4 zu 0,1 pro HSV. Also Rostock war jetzt defensiv auch schon ja, relativ gut gestanden, haben es dann allerdings geschafft, in dieser zweiten Halbzeit das Spiel wild werden zu lassen, genau das, was der HSV nicht wollte, haben da wirklich sehr aggressiv verteidigt im 5-3-2, vor allem im Mittelfeld dann auch gut zugepackt, wie es dann unter anderem auch beim 1-1 zu sehen war, als der HSV da einen Zweikampf im Mittelfeld verliert, nachdem man vorher schon im Angriff war. Auch die Rückwärtsbewegung überhaupt nicht gut beim HSV. Also da hatte man eigentlich genug Zeit, noch zurückzukommen. Dann auf der anderen Seite wieder eine relativ hohe Kette in dieser Szene. Und dann konnte Dressel, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat, da Ingelsson auf die Reise schicken. Ja, und dann stand es nach knapp einer Stunde 1-1. Also es hat sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hat man gleich gemerkt, die Rostocker kommen aggressiver aus dieser Halbzeitpause sind da und beim HSV hat vieles nicht mehr so kontrolliert gewirkt, wie es in der ersten Halbzeit noch war.
Ja, ich finde auch Rostock war allgemein sehr flexibel gegen den Ball. Hab da gefühlt 5 verschiedene Formationen erkannt, die sich immer abgewechselt haben oder die einfach im Laufe des Spiels angepasst wurden. Ja, mal mit einer Fünferkette hinten verteidigt, im 5-3-2, dann war es mal ein 4-4-2, mal ein 4-2-3-1. Dann irgendwann sind sie mit 4 Leuten vorne angelaufen. Hat auch gut funktioniert, aber man muss auch sagen, das Hamburger Steckenpferd ist ja eigentlich immer gewesen, sich aus gegnerischen Pressing-Situationen zu befreien. Und tatsächlich muss man auch sagen, Rostock hat schon viele Lücken offenbart im Zentrum. Ja, und erste Halbzeit fand ich, dass Muheim oft gut auf die Sechs gezogen ist. Das habe ich in der zweiten Halbzeit dann weniger gesehen. Und auch Reis und Ferrei, ja, haben da wenig Bälle bekommen. Und Reis hat, wenn er einen bekommen hat, ihn auch ganz schnell verloren. Es war nicht sein bestes Spiel, vermutlich sogar sein schlechtestes für den HSV. Sei ihm zugestanden. Aber ja, also war auf jeden Fall vom HSV zum einen dann mit Ball auch zu wenig, zum anderen Rostock, ja, wie du es gesagt hast, hat es wild werden lassen. Und ja, ich finde es aber trotzdem fast ein bisschen bedenklich, wenn es dann mit so einfachen Mitteln reicht, dass man das Spiel halt komplett auf die Seite zieht, weil HSV, zweite Halbzeit war dann wirklich dünn. Ja, also dann 2-1 hinten legen geht es auf einmal, aber zwischendrin, ja, also es war jetzt, wer das Spiel gesehen hat, war auch keine Überraschung, dass da die Tore fallen. Also ja, ist dann schon, wie gesagt, bedenklich, ja, dass das spielerisch dann so wenig geht.
Fazit, Merlin Polzig, Trainer auf Zeit oder dauerhafte Lösung für den HSV?
Also ja, ich glaube nicht, dass es taktische Mängel beim HSV gibt. Ich glaube, das liegt zurzeit an anderen Dingen. Ich glaube tatsächlich, dass es da vielleicht mal einen neuen Impuls braucht. Ich meine, Polzin ist ja jetzt kein Neuer, der war im Trainerteam Walter. Ist sicherlich ein guter Mann, glaube ich, der auch taktisch vor allem einiges drauf hat, der auch, glaube ich, einen guten Draht zur Mannschaft hat. Ja, aber ich glaube, vor allem, wenn man diese zweite Halbzeit sieht, wir haben es gesagt, es war dann echt wild, die haben sich wirklich runterziehen lassen von Rostock, die Hamburger, also auch die Passquote sank dann von 88% in Halbzeit 1 auf 80% in Halbzeit 2. Die Zweikämpfe, ja, deutlich mehr Zweikämpfe gab es und dann hat man auch viele entscheidende auch verloren. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es da vielleicht einen neuen Impuls von außen braucht, einen neuen Trainer, der ja einfach mal einen neuen Wind reinbringt. Ich glaube, das hat jetzt nichts inhaltlich mit Polzin zu tun, aber eben, wie gesagt, dieser Impuls.
Ja, für mich ist aber auch eine nach wie vor riesige Baustelle. Die Innenverteidigung habe ich schon oft angesprochen und nach dem Spiel fühle ich mich sehr, sehr bestätigt. Ja, Ambrosius, Ramos, seit Wochen ein Duo, das maximal auf Zweitliga-Durchschnittsniveau performt und den Ansprüchen des HSV nicht gerecht wird. Ja, ich weiß, Schonlau war lange raus, kam jetzt auch erst gegen Ende rein. Mit ihm kann es besser werden, aber dass man da im Winter nichts getan hat, kostet dem HSV halt aktuell in den ersten Spielen der Rückrunde schon einige Punkte. Also das ist ganz klar ein Versäumnis der Transferabteilung.
Das kostet den HSV Punkte und Jonas Beuth mit Sicherheit Sympathien.
Kann man durchaus so sehen, ja. Ist also auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht verständlich. Ambrosius, Ramos, ich habe die Woche auch was darüber getweetet. Ich lese es jetzt nicht 1:1 vor, aber ja, HSV-Innenverteidiger haben alle gleich viele Pässe ins Angriffsdrittel gespielt. Also Ambrosius, Ramos und Schonlau. Der Unterschied ist, dass Schonlau in der 88. Minute eingewechselt wurde. Also das zeigt schon, im Spielaufbau ist es einfach nicht gut genug. Ramos knüpft da auch nicht an das an, was er am Anfang der Saison noch gezeigt hat. Und Ambrosius, der schon immer mit Ball limitiert war im Spiel nach vorne, aber eigentlich immer gut verteidigt hat, gute Zweikämpfe geführt hat. Und bei ihm fehlt dann eben dieses Element aktuell. Und es gibt Innenverteidiger-Paare, ja, die kompensieren ihre Schwächen gegenseitig. Und die machen einfach gegenseitig aktuell ihre Stärken weg. Und das ist einfach, ja, Minus und Minus ist in dem Fall mal nicht Plus.
Ja, da würde ich mir vielleicht auch mal einen Haier in der Innenverteidigung wünschen. Ich meine, angesichts der aktuellen Form der beiden Innenverteidiger kann es ja fast nicht schlechter werden. Klingt hart, aber es ist teilweise so. Und ich glaube, Haier hat die Position jetzt auch drauf. Also von daher wäre es vielleicht gerade auch jetzt wieder in einem Heimspiel ein Versuch wert.
Ja, ich glaube, wenn Hatzikadunic aus der Sperre wieder zurückkommt und Schonlau fit ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt die Innenverteidigung darstellt. Aber wie du sagst, schlechter gefühlt, egal wer da spielt, wird es wahrscheinlich nicht.
Beim nächsten Heimspiel kommenden Samstag gegen Elversberg könnte es ja vielleicht schon soweit sein, dass dieses Experiment mit Moritz Haier probiert wird. Ich weiß nicht, man wird auch sehen, ob bis dahin die Trainerfrage gelöst ist auf Seiten der Hamburger. Jetzt geisterte heute die Personalie durch die Presse Lukas Kwasniok, gerade in Paderborn verlängert. Haltet ihr das für möglich?
Ich halte es für schwierig, also jetzt mitten in der Saison Kwasniok von Paderborn loszueisen, vor allem, weil er auch gerade erst in Paderborn verlängert hat. An sich fände ich es eine spannende Lösung. Ich glaube, der würde grundsätzlich gut zur Philosophie des HSV passen. Das haben wir ja schon oft im Podcast erwähnt hier. Ist ein sehr kreativer Trainer, der ja sehr viel auf Ballbesitz auch Wert legt, sehr viel seine Mannschaft spielen lassen will. Ja, würde von daher grundsätzlich passen, hätte sicherlich auch einige Ideen für den HSV. Fände ich eine sehr kreative und gute Lösung, aber ich halte es jetzt für mitten in der Saison unrealistisch. Also ja, vielleicht nach der Saison, aber dann bräuchte es natürlich jetzt wieder entweder eine Interimlösung oder eben Polzin bis Saisonende.
Die Rostocker müssen nach Düsseldorf reisen am kommenden Spieltag gegen die Mannen von Daniel Tschun. Seid ihr der Meinung, auch da kann man was holen, da kann Rostock punkten?
Mit der Leistung ja jetzt vom Spiel gegen den HSV auf jeden Fall. Düsseldorf kommen wir auch noch dazu. Auch noch sieglos in diesem Jahr. Und Rostock, muss man auch einfach sagen, das war jetzt wirklich eine sehr ordentliche Leistung. Ja, nicht alles funktioniert, auch ein paar Räume zu viel mitunter angeboten. Aber wenn man sich überlegt, die bisherige Rückrunde ging los mit einem 0:3 beim Club, der seitdem jetzt auch nichts mehr gewonnen hat. Ja, da hat er eigentlich keine Torchance. Dann haben sie ja auch in den Spielen danach nicht wirklich überzeugt, haben gegen Elversberg glücklich gewonnen. Jetzt zuletzt in Osnabrück einen Punkt absolut, ja, ergaunert, sage ich es mal. Das war eine absolute Nichtleistung, es war wirklich Katastrophe. Und jetzt gegen den HSV war es ja vielleicht sogar die beste Saisonleistung. Mit der Performance kann man auf jeden Fall in Düsseldorf was holen. Aber wie gesagt, man braucht halt auch wieder diese Performance. Und bin ich gespannt, ob man dann auch jetzt das erste Mal seit längerer Zeit auswärts wieder ein ordentliches Spiel macht.
Unser nächstes Spiel, Paderborn empfing die Störche aus Kiel. Eindeutige Sache, schon zur Halbzeit 2:0 nach dem Pausentee machten die Kieler genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Wiederum 2 Tore, Endstand 4:0. War das Spiel genauso eindeutig, wie das 0:4 aussagt?
Ja, in der ersten Viertelstunde tatsächlich noch nicht. Also da hat Paderborn sehr engagiert begonnen, wirklich mit einem guten, druckvollen Start, wie man es eigentlich von der Kwasniok 11 schon häufiger gesehen hat. Also 4:1 Schüsse in dieser Anfangsviertelstunde, haben dann auch hinten nichts zugelassen, außer einen Standard, einen Kopfball, und ja, haben ihr gewohnt gutes Ballbesitzspiel an den Tag gelegt, auch oft über links durchgekommen. Also ja, zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als ob hier Paderborn eher das Kommando übernehmen könnte, aber auf der anderen Seite stand eben die beste Auswärtsmannschaft der Liga, und das hat man dann in der Folge gesehen.
Ja, ich fand eigentlich auch, dass Paderborn gut reinkam. Ja, man muss auch sagen, die Aufstellung war Kwasniok-like, extrem offensiv. Doppel-8 bestand nämlich aus Kostons und Bilbia. Ja, das könnte auch eine Doppelspitze sein. Also es zeigt schon, wie er tickt. Und finde ich eigentlich auch ganz cool, auch wenn es jetzt in die Hose ging. Aber an sich ja, hat es schon oft für Erfolge gesorgt. Und wie gesagt, ich fand die Struktur bei Paderborn eigentlich interessant. Es war eine Art 4-1-4-1, das sie da mal gespielt haben. Die Außenverteidiger sind oft nach innen gezogen, also invers agiert, Hoffmeier und Kurda. Ja, also das fand ich durchaus spannend, und man sieht ja dann bei der ersten Chance von Paderborn nach 3 Minuten, da sieht man auch, wie Paderborn, ja, wie gut sie eigentlich spielen können. Ja, positionieren sich da zu viert irgendwie halb links, Obermeier zieht nach innen, Hoffmeier überläuft ihn und Kostons bekommt dann den Ball, spielt einen Doppelpass mit Grimaldi und dann ist er durch, verpasst aber das 1:0. Aber an sich, der Start sah jetzt auf jeden Fall nicht nach einem 0:4 aus, das muss man wirklich sagen. Ja, fand es auch interessant. Gegen den Ball, ja, war es eine Fünferkette dann. Da ist Obermeier, der mit Ball links außen war, ist da dann hinten eingerückt. Das war in der Theorie alles gut, aber im Laufe des Spiels hat es dann nicht mehr sollen sein.
Steven Skripski bestätigt genau das, nämlich, dass Paderborn in der ersten Viertelstunde wirklich tonangebend war. Dann hätte man umgestellt auf Seiten der Kieler, das 1:0 gemacht. Und er war dann insbesondere sehr zufrieden, wie die Kieler verteidigt haben. Seht ihr das genauso?
Ja, also sie haben dann wirklich nach dieser ersten Viertelstunde deutlich weniger zugelassen. Aber was natürlich in erster Linie geholfen hat, war dieser Führungstreffer dann nach 16 Minuten. Auch ein bisschen aus dem Nichts, aber auch so eine typische Kieler-Kombination, wenn man es so nennen mag. Ein langer Ball auf den Stürmer, der dann einfach nur klatschen lässt auf Porrat. Ja, und der dann wirklich eiskalt ist. Übrigens, ja, sehr gut gemacht von Maschino, den ich ja nach wie vor für einen sehr interessanten Spieler halte, auch wenn es die Scorerpunkte noch nicht so zeigen. Auch letzte Woche schon mit einer guten Partie. Tor fehlt noch, auch in dieser Partie kein Tor gemacht, aber 2-mal vorgelegt. Auch in dieser Szene hat er sich wirklich sehr gut freigelaufen, lässt dann den langen Pass von Becker den die Kieler gerne mal spielen, in die Spitze prallen, klatschen, perfekt weitergeleitet auf Porrat und ja, dann das 1-0 für die Kieler, was natürlich dann auch geholfen hat.
Ja, und für mich ist das 2-0 ist dann für mich auch ein Paradebeispiel für das, was Lukas Kwasniok nach dem Spiel meinte. Er meinte ja, dass es einfach nicht geht. Ja, in Sachen Gier, Bereitschaft und Zweikampfintensität darf das seiner Mannschaft einmal passieren, aber unter seiner Regie kein zweites Mal. Also da wirklich sehr deutliche Worte gefunden, hat dann auch von Hallenhalmer gesprochen, das sein Team gespielt hat. Also fand ich sehr spannend und tatsächlich finde ich aber, wenn man sich das zweite Tor anschaut, ist das, ja, zeigt das einfach schon, was er meint, weil da ist Paderborn einfach wirklich in jeder Situation einen Schritt zu spät, erst im Gegenpressing, dann im nach vorne verteidigen und dann im Laufaufnehmen des Gegenspielers und so ist es dann ja ein durchaus ähnliches Tor, ja, wo auch eine hohe Kette ist, die Tiefe nicht gesichert und dann ist es auch kein Balldruck, dann ist es auch ein leichtes für ein starkes Team wie Kiel da durchzuspielen. Es war dann, ja, Paderborn gegen den Ball einfach nicht wirklich stattgefunden. Zeigt auch die Zweikampfquote am Ende. Ja, Kiel hat 59% der Zweikämpfe gewonnen. Und das war dann schon sicherlich auch ein Faktor dafür, dass es dann gekippt ist und dass es dann auch nicht nochmal zurückgekippt ist.
Ja, so, bei solchen Szenen, wenn ich sie bei den Paderbornern sehe, habe ich auch manchmal ja, das Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen zu grün hinter den Ohren sind. Also es ist von der Spielanlage wirklich immer gut und gute Idee, aber die Spieler können es nicht immer so umsetzen, habe ich das Gefühl. Und vielleicht fehlt auch teilweise die Qualität, um ganz oben anzugreifen.
Ja, Kwasniok hat auch danach gesagt, er hat vorher schon bewusst nicht von einem Spitzenspiel gesprochen, denn es gab nur eine Spitzenmannschaft und das war ihm vorher klar. Er hat seine Truppe als Azubi-Mannschaft bezeichnet. Das finde ich eigentlich schon ganz, ganz interessant, aber finde ich auch irgendwie realistisch und lustig. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass Paderborn sehr talentiert ist, aber dass das eben schon noch alles eine Zeit lang braucht. Ja, Ansa, junger Spieler, Bilbia letztes Jahr kaum gespielt, Kostons neu in der Liga. Hinten viele junge Burschen wie der Ehns, der am Ende dann die rote Karte sich holt. Das sind Sehnen, finde ich, wo man sieht, das Team braucht noch. Aber ja, was natürlich nicht sein sollte, ist, dass man auch bezüglich Intensität so unterlegen ist. Aber ja, prinzipiell glaube ich, dass die Niederlage ja, die Kwasniok 11 nicht umwerfen wird.
Kwasniok redet natürlich, und das ist ja auch gut so, Tacheles. Eine Personalie, die ich ansprechen möchte, in Minute 90 plus 10 macht ein junger Joker Niehoff den Deckel drauf, das 4-0. Könnt ihr mir über den Jungen was sagen?
Ja, wir haben ihn ja letzte Woche schon erwähnt, Niklas Niehoff. Ich habe allen Hörern dieses Podcasts ans Herz gelegt, seinen Namen in Erinnerung zu behalten. Ich habe es ja gesagt, ist ein sehr talentierter Stürmer und zack, eine Woche später macht er auch schon sein erstes Zweitligator. Und das Kuriose oder auch Starke daran, am nächsten Tag spielt in der zweiten Mannschaft und trifft auch dort direkt nach 3 Minuten. Also der ist wirklich richtig gut drauf, wirklich ein richtig interessanter Mann. Und ja, ich kann es nur wiederholen, wir müssen den auf der Rechnung haben. Und ja, vielleicht wird er noch das ein oder andere Tor in dieser Rückrunde schießen für die Kieler.
Am besten gleich in der nächsten Woche, wenn am Freitag die Kieler Störche den Spitzenreiter, den FC St. Pauli, erwarten.
Ja, ist natürlich ein spannendes Spiel. Und ich glaube, man hat jetzt gesehen in dem Spiel, dass Kiel einfach auch unfassbar gut darin ist, zu verteidigen. Ja, muss man wirklich sagen. Weil wenn man sich anschaut, die Paderborner Offensivspieler, obwohl Paderborn fast 60% Ballbesitz hatte, hatten deutlich weniger Ballaktionen als die Kieler Offensivspieler. Also es zeigt schon, dass Kiel dann auch kein Problem hat, mal den Ball abzugeben und zu warten, ja, bis sich eben Umschaltaktionen ergeben. Und letztendlich sind ja auch alle 4 Tore, die Kiel erzielt, sind irgendwo einfache Tore, Umschaltaktionen durchs Zentrum. Und bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie das wieder so zeigen können.
Ja, und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass mich da auch Kiel jetzt wieder positiv überrascht hat. Ich dachte nach dem Rückrundenstart, dass es jetzt ja in die andere Richtung geht, dass man so ein Stück weit durchgereicht wird, aber sie haben da wirklich stark reagiert, jetzt mit 2 eindrucksvollen Siegen. Also ja, die muss man tatsächlich für den Aufstieg auf der Rechnung haben und haben ja jetzt auch schon 4 Punkte Vorsprung vor dem HSV.
Ja, wir haben es gerade erwähnt, die Störche empfangen den FC St. Pauli, während Paderborn nach Wiesbaden fahren muss. Glaubt ihr, da ist auswärts was drin in Wiesbaden?
Ja, klar. Also Paderborn vorher auch einen guten Lauf gehabt. Von daher, ja, wie gesagt, ist jetzt für mich kein Beinbruch so ein Spiel. Es war schlecht, es war wirklich schlecht. Vor allem gegen den Ball, ja, die 77 Balleroberung. Ja, so viel hatten sie das letzte Mal im Oktober beim Spiel gegen die Hertha, wo sie auch einfach gegen den Ball nicht gut waren. Das war jetzt wieder so. Ansonsten, ja, Paderborn spielt eine gute Saison in Anbetracht der Umstände, Anbetracht der Personalsituation. Und deswegen ist da auf jeden Fall was möglich in Wehen.
Wehen, ja, schwere Geburt, apropos Wehen. Die Schalker mühen sich zu einem knappen 1:0, 60. Minute 1:0, Elfmeter. Dementsprechend angefressen. Markus Kauczynski war schwer enttäuscht. Er meinte, die Zahlen, die Statistiken würden belegen, dass ein Unentschieden durchaus drin gewesen wäre. Wie siehst du das, Christian?
Ja, da kann ich ihm tatsächlich beipflichten, wenn wir uns die Statistiken mal zu Gemüte führen. Also sogar 12:10 Schüsse pro Wien Wiesbaden. Und was die Expected Goals angeht, 1,4:1,3 pro Schalke. Also sehr ausgeglichen. Und tatsächlich, ich glaube, wenn der Elfmeter nicht passiert, wenn es da das Foul an Chulinov nicht gibt in dieser 60. Minute, dann hat Wien, glaube ich, auch eine große Chance, da mit mindestens einem Punkt rauszugehen. Denn die Schalker hatten mal wieder wenig Ideen im eigenen Ballbesitz. Eine Idee gab es von Gerrards vor dem Spiel, nämlich mal das System umzustellen. Nachdem man die letzten Wochen ja fast durchgehend auf die Raute gesetzt hat, war es jetzt mal wieder ein 3-5-2, also mit zwei Schienenspieler, links Ovejan, rechts Brunner. Auch in der Sturmspitze hat man ein bisschen was verändert. Das war ja lange der T&T-Sturm mit Terodde und Top, also sehr viel Körperlichkeit. War diesmal ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr Spielkultur mit Karaman und Chulinov. Ja, und auf der 6 scheint sich so ein Duo gefunden zu haben mit Seguin und Schallenberg. Das sah auch diesmal wieder ganz okay aus. Ja, aber eben Probleme im Ballbesitzspiel.
Ja, die Schalker mühen sich von Heimspiel zu Heimspiel, auswärts ganz zu schweigen. Kann es für die Schalker in dieser Saison eigentlich nur darum gehen, nach Möglichkeit drei Teams zu finden, die noch schlechter sind, damit man mit dem Abstieg letztendlich nichts zu tun haben wird?
Ja, aktuell sieht es leider so aus, also wenn man sich diese erste Halbzeit wieder anschaut, also wirklich sehr wenig Kreativität, haben zwar einige Pässe ins letzte Drittel gespielt, aber da war dann meistens Schluss mit unerwarteten Momenten. Auch kein Wunder, dass man so häufig ins letzte Drittel kommt gegen Wien Wiesbaden, die ja fast schon dafür bekannt sind, die Künstler des tiefen Verteidigens zu sein, auch wenn sie in diesem Spiel ab und zu mal höher verteidigt haben. Ja, deswegen wenig Gefahr für den Wiesbadener 16er und ja, so wird es natürlich weiterhin schwer für Schalke. Allerdings hat sich dann am Ende doch noch diese individuelle Qualität, die man ja nach wie vor im Kader hat, durchgesetzt. Ja, aber es wird weiter ein harter Kampf.
Spieler wie Ovejan und Brunner, die ja durchaus in der Kritik stehen, wieder in der Startelf. Fehlt es da einfach bei den Schalkern an geeigneteren Leuten oder warum stehen diese Leute immer wieder von Anfang an in der Startelf?
Ja, wenn wir uns mal die Schienenposition vor allem ansehen, gerade auf der rechten Seite, also da fehlen natürlich Alternativen. Den Neuzugang, den man holte, kann man jetzt nicht einsetzen. Brunner, ja, ist jetzt auch kein klassischer Schienenspieler, sondern eher, ja, würde ich sagen, ein klassischer Rechtsverteidiger, der dann auch eher die Defensivaufgaben übernimmt. Also tatsächlich ist es dann schon schwer. Man könnte vielleicht mal einen Tempelmann auf der rechten Schiene testen. Ich meine, wenn man Matriziani als rechten Schienenspieler mal ausprobiert, wieso auch nicht mal Tempelmann? Ja, allerdings muss man sagen, diesmal haben sie es zumindest defensiv ordentlich gemacht, die Schalker. Die Dreierkette bestand diesmal aus Kalasch, Kaminski in der Mitte und Baumgart links. Also defensiv war das okay, natürlich auch gegen Wiesbadener, die jetzt ja nicht vor Offensivkraft strahlen, die da auch sehr wenig dann entgegensetzen konnten. Gerade nach diesem Rückstand wirklich in den letzten 30 Minuten zu wenig von Wien, gerade mal 7 Positionsangriffe, also da kam kaum Offensivgewalt, kamen selten ins Angriffsdrittel, haben dann viel über Robin Heuser versucht, der dann ja versucht hat, mal den entscheidenden Pass hinter die Kette zu spielen, aber wie gesagt, Schalke hat es dann gut, kann man sagen, gut verteidigt im 5-3-2. Auf der anderen Seite haben sie dann auf ihre Kontermomente gewartet, tatsächlich ab der 60. Minute dann Wehen mit deutlich mehr Ballbesitz, ähnlich wie schon gegen Braunschweig, auch da ging man zur 60. Minute durch Karaman in Führung und hat dann dem Gast das Spiel überlassen, also ja, es sind dann schon enge Duelle, die Schalke da im Abstiegskampf tatsächlich führen muss. Tatsächlich gab es dann auch relativ wenig Kontergelegenheiten, gerade mal 2 Abschlüsse in diesen letzten 30 Minuten, aber wie gesagt, von Wehen auch wenig in dieser letzten Phase, auch wenn es knapp vor Abpfiff nochmal knapp wurde, nochmal eng wurde. Ja, ich würde trotzdem sagen, kein überzeugender Auftritt der Schalker ohne diesen Elfmeter wird es, glaube ich, richtig schwer. Und ja, aber am Ende stehen die 3 Punkte und das ist erstmal das Wichtigste.
Heimspiel für Heimspiel, der 12. Mann auf Schalke, das Publikum bringt ihre Leistung, ist unheimlich stark vertreten und lautstark vor allen Dingen. Macht das was mit einer Mannschaft wie Wien Wiesbaden, die ja nicht diese Fanbase haben und vor weitaus weniger Zuschauern spielen?
Ich glaube, die Wiener, so wie sie aufgetreten sind, haben sie jetzt auch nicht gerade gefürchtet, weil dafür kam dann einfach zu wenig von der Mannschaft. Also da muss dann, glaube ich, auch der Funke überspringen. Ja, ich trotzdem glaube ich natürlich, die Schalke-Fans helfen natürlich ungeheim, vor allem wenn es dann in den letzten Minuten nochmal darum geht, das Tor zu verteidigen, dann ja, schafft man vielleicht diesen einen Meter mehr auf Schalker Seite. Ich glaube jetzt nicht, dass es eher den Wiener geschadet hat, sondern mehr den Schalker geholfen hat. Ja, von daher muss man Schalke dieses Spiel abheften als sehr wichtigen Sieg, überlebenswichtigen Sieg. Am Ende ja, hat dann der Elfmeter tatsächlich Schalke auch gerettet. Zweikampftechnisch war man mal wieder unterlegen, heißt aber auch gleichzeitig, dass das nicht immer entscheidend ist, diese Zweikampfquote. Also muss man immer in Zusammenhang setzen, denn diesmal war es defensiv völlig okay. Auch die Doppel-6 mit Schallenberg und Seguin scheint sich so ein bisschen einzuspielen. Vor allem Schallenberg sehr viel zugemacht vor der Abwehr. 24 Balleroberungen, auch 12 davon in der gegnerischen Hälfte. Kaminski auch mit 22 Balleroberungen einen ordentlichen Job als zentrales Glied in der Dreierkette gemacht. Und Seguin, wie auch schon in den letzten Wochen immer der ja, ein bisschen mehr für den Spielaufbau getan hat, 11 erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel. Also ja, Doppel-6 und 5er-Kette war in diesem Fall okay. Bloß die Akzente nach vorne fehlen aktuell noch. Aber wie gesagt, Hauptsache 3 Punkte und überlebenswichtig für Schalke.
Man of the Match für mich, einmal mehr Karaman. Wer ist dir besonders positiv aufgefallen?
Ja, schwer da einen Man of the Match auszumachen, gerade bei dieser ja, geringen Offensivkraft, klar, wenn Karaman das entscheidende Tor macht, was er nicht zum ersten Mal macht, wie schon gegen Braunschweig, dann ist er natürlich der gefeierte Held. Also wirklich immer da, wenn ihn die Schalker brauchen, bewegt sich gut und findet die Räume, hat auch einen starken Abschluss, ist technisch gut, also hat wirklich viel drauf. Aber wie gesagt, diesmal auch in der Defensive solide verteidigt, auch Kalasch mit einer guten Leistung. Wie gesagt, Schallenberg ordentlich, von daher ja schwer da ein Man of the Match bei diesem engen Spiel auszumachen. Ich glaube, in diesem Fall würde ich es einfach mal der Schalker Defensive geben, die zumindest ordentlich war.
Okay. Nächste Woche, nächster Spieltag, Samstag, Magdeburg empfängt die Schalker. Wird interessant zu beobachten sein. Man kann ja durchaus noch von einem Kellerduell sprechen. Während Wien Wiesbaden zu Hause gegen Paderborn spielt, Paderborn ja richtig Klatsche am letzten Wochenende bezogen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall einen anderen SC Paderborn in Wiesbaden erleben. Kommen wir zum Spiel des KSC, der Karlsruhe gegen die Fortuna aus Düsseldorf, 2:2 letztendlich. Ja, die Fortuna gingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeit, ich glaube 47., 48. Minute der Ausgleich. Dann wieder der starke Zollis in der 50. Minute. Und letztendlich Mitte der zweiten Halbzeit das 2:2 für den KSC. War das Spiel genauso ausgeglichen, wie es letztendlich ausschaut mit 2:2?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich finde, es gab sehr viele verschiedene Phasen im Spiel. Mal die Fortuna ein bisschen dominiert, mal der KSC aktiver gewesen. Man muss auch sagen, beide haben schon ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Lag vielleicht auch daran, dass beide Trainer vor dem Spiel die Grundformation geändert haben. Ja, vor allem der KSC sehr überraschend. Ja, insgesamt 4 Änderungen vorgenommen im Spiel im Vergleich zur Vorwoche. Etwas, was man unter Christian Eichner ja, gefühlt noch nie gesehen hat. Sonst immer einer, der ja, vielleicht einen Wechsel mal vornimmt, maximal 2, aber dass man System wechselt und 4 neue Spieler, ist dann schon überraschend. Tatsächlich mit einer Doppel-6 gespielt. Auch nur einer Spitze, Matanovic im Sturm gewesen, Nebel dahinter und auf der Doppel-6 eben Gondorf neben Rapp, das erste Mal in der Startelf, nachdem er jetzt von Bremen kam. Und auf der anderen Seite Fortuna, auch zurück zur Viererkette, zurück zum 4-3-3, 4-5-1, wie man es nimmt. Ja, letzten Wochen ja immer mal mit einer Dreierkette agiert, diesmal nicht. Aber ja, auch den Spielaufbau ein bisschen anders gestaltet, finde ich. Düsseldorf früher ist da immer, das heißt früher, aber vor ein paar Wochen ist immer Engelhardt da sehr tief reingefallen. Jetzt haben sie, finde ich, schon viel nur über beide Innenverteidiger aufgebaut. Also Engelhardt mit wenigen Ballaktionen. Und ja, wie gesagt, in der Anfangsphase war dann auch wirklich sehr zäh.
Ja, würde ich beipflichten. Also da ist fast 30 Minuten nichts passiert in diesem Spiel, das allgemein auch eher ja jetzt nicht das größte Spektakel war, auch wenn wir uns die Schüsse insgesamt anschauen, 9-8, also nur 17 Abschlüsse im Spiel, das ist schon eher dünn, auch weil beide relativ wenig Risiko im Spiel gegen den Ball gegangen sind, also war wenig Aggressivität, wenig hohes Pressing, wenig Gegenpressing. Dementsprechend hat man auch selten mal die gegnerische Defensive ungeordnet erwischt. Die beiden Mannschaften konnten jeweils ja relativ lange Ballbesitzphasen aufbauen, aber wenig Tempo, wenig Überraschendes. Aber trotzdem haben wir dann am Ende 4 Tore gesehen, auch weil natürlich bei der Fortuna ein überragender Zollis auf der Seite ist, der ja da wirklich zweimal richtig stark agiert hat, beim 1-0 die Flanke von Zimmermann wirklich mit starker Technik verwertet hat und dann beim 2-1 selbst initiiert hat aus dem Mittelfeld mit einem doppelten Doppelpass und dann auch wieder stark abschließt. Also ja, Zjolles kann man in diesem Spiel auf jeden Fall hervorheben.
Ganz interessant, Christian Eichner sagte nach dem Spiel, dass man ganz bewusst eine defensivere Grundordnung gewählt hat als in den letzten Wochen, weil man da eben zu luftig gewesen wäre. Und du hast ja von einer zähen ersten Halbzeit gesprochen. Das hat er genauso gesagt. Man wollte diese zähe erste Halbzeit wahrscheinlich, um die Düsseldorfer so ein bisschen auch in Ruhe zu lassen, ein Stück weit. Kannst du das bestätigen? Kannst du das nachvollziehen, für was Eichner da sagt?
Ja, auf jeden Fall verständlich. Es war ja wirklich so in den letzten Wochen ein paar Gegentore zu viel bekommen. Ja, KSC steht ja dafür, ja, viel über den Flügel zu kommen, über die beiden Außenverteidiger und dann wirklich mit viel Personal. Also ja, aus der Raute gehen ja eigentlich immer die beiden Achter unter Zehner mit in den Strafraum und die Außenverteidiger sind auch vorne. Heißt natürlich auch, wenn man nicht zum Abschluss nach einer Flanke kommt, dann wird es natürlich dünn hinten und ich denke mal, ja, mit der Doppel-6 wollte er dann zumindest mal zwei Spieler im Zentrum haben, die mehr absichern und so auch gegen den Ball. Christian hat es gesagt, habe ich auch so gesehen, dass ja, beide Teams mit wenigen hohen Balleroberungen aktiv waren. Also es war wirklich ein Spiel, das sich viel im Mittelfeld abgespielt hat. Und sehe es auch so, auch wenn man sich die Expected Goals anschaut, da kommt man zusammen auf 2. Also es war jetzt kein Spiel, das Chancen für 4 Tore hatte. Ich finde auch, dass tatsächlich bis auf das 2-1 für Düsseldorf waren es auch 3 der 4 Tore, sind ziemlich kurios. Das erste finde ich, also übrigens auch typisch, dass viele Tore über Flanken fallen in dem Spiel, weil beide Teams flanken sehr viel. Ich glaube, beide in den Top 3 diesbezüglich der Liga. Und das erste Tor ist dann eben auch eine Flanke von Zimmermann, ja, wo Gavori dann den Abschluss sucht, ihn aber nicht richtig erwischt. Zoll ist dann mit dem Kopf dran. Das 1-1 ist eine Umschaltaktion von Düsseldorf, wo dann aber der KSC dazwischen ist und dann quasi so eine Art Gegenkonter startet. Und dann ist es eben auch wieder eine Flanke von Matanovic, auch wieder typisch Flanke. Ein abgefälschtes Ding und dann auch Kwasi, junger Innenverteidiger, bei Düsseldorf geht gar nicht zum Kopfballduell gegen Jerome Gondorf. Man muss dazu sagen, der Düsseldorfer ist 1,96 Meter groß, Jerome Gondorf ist 1,76 Meter groß, aber wenn eben der eine gar nicht ins Kopfballduell geht und der andere springt, dann gewinnt es eben sogar der 20 Zentimeter kleinere und so fällt dann das 1-1, 2-1, Christian hat es gesagt, war ein schönes Tor, war gut gespielt, schön von Zoll ist dann initiiert und rausverlagert auf Klaus, der zurücklegt und das 2-2 braucht man, glaube ich, auch nicht drüber reden, ist auch ja, sehr unnötig aus Düsseldorfer Sicht. Ja, ein Schuss von Herold, den Kastenmeier durch die Hosenträger rutschen lässt. Und ja, ich finde, auf eine andere Art und Weise hätte es auch keine 4 Tore geben können in dem Spiel.
Angefressen wir manchmal so nach einem unglücklichen ja, Unentschieden ist, sprach Daniel Schuhn nach dem Spiel von regelrechten Kacktoren. Jetzt muss man ja sagen, die Düsseldorfer, ich fand die in der Hinrunde phasenweise unheimlich stark, aber in der Rückrunde, die kommen nicht so richtig aus dem Knick, oder?
Ja, ich war ja eh noch nie so der große Fan von den Düsseldorfern, also mir war das immer ein bisschen statisch, auch im Ballbesitz. Allerdings überrascht es mich dann doch, dass man jetzt in der Rückrunde überhaupt nicht in Form kommt, wirklich noch ohne Sieg in diesem Kalenderjahr. Ja, ich weiß auch nicht genau, woran es da jetzt liegt. An sich, der Kader ist nicht schlecht, aber wie gesagt, da fehlen teilweise die Ideen im Ballbesitz und auf der anderen Seite kassiert man einfach zu viele Gegentore. Also ja, was aktuell vielleicht noch so ein bisschen bleibt, weil jetzt nach oben wird es natürlich immer weiter weg. Der Pokal, der wird sie vielleicht noch antreiben, aber nichtsdestotrotz muss man in der Liga dringend wieder zum Sieg kommen, weil sonst geht es noch in eine völlig falsche Richtung.
Ja, ich finde, Hinrunde haben sie tatsächlich sehr viele Tore erzielt. Natürlich auch in ein paar Spielen. Ich denke da ans 5-0 gegen, gegen Nürnberg, das einfach mit reingespielt hat. Aber wenn man sich anschaut, ja, in vielen Top-Spielen, wie jetzt gegen den HSV im Hinspiel, kein Tor erzielt. Also da tut man sich dann manchmal auch schon schwer gegen gute Gegner. Ein Grund dafür ist für mich, dass außer Zollis so im letzten Drittel auch wenig so klassische Unterschiedsspieler dabei sind, wie manche Teams ja mehr haben eben. Also Zollis ist top, braucht man nicht drüber reden. Zentrum ist auch gut besetzt spielerisch, aber im letzten Drittel jetzt auch nicht die, ja, Johannesson, Tanaka sind auch eher alle so Spieler für die Zwischenräume, so auf einer Acht, wo sie sich wohlfühlen. Und im letzten Drittel hast du dann halt noch Klaus rechts, der es solide macht, aber wirklich auch nur solide, mehr nicht. Und im Sturm ist eben auch Vince Vermey in der Hinrunde richtig gute Phase gehabt, ist aktuell komplett außen vor nicht, er spielt ja, aber ist eben komplett im Formtief. Auch jetzt wieder 3 Offensivduelle geführt nur in dem Spiel und tatsächlich keines davon gewonnen, also kaum teilgenommen. Und wenn er dann mal eine Sehne hatte, hat es auch nicht wirklich funktioniert. Er ist wirklich ein bisschen dünn eben aktuell vorne. Wie gesagt, für mich ein Faktor, dass man im letzten Drittel zu wenig Kreativität hat, zu wenig Spieler, die man 1 gegen 1 gehen können. Düsseldorf ist dann immer viel über Flanken ausgelegt. Das ist für mich auch auf Dauer nicht das Allheilmittel. Aktuell fehlt so ein bisschen der Plan B. Ich fand es in der Hinrunde sehr stabil. Ja, nicht immer Hurra-Fußball, aber immer mit einer ganz guten Balance. Und die, finde ich, geht aktuell komplett ab. Wenn man es mal offensiver ausrichtet, dann wird es hinten vogelwild bei Spielen wie gegen Paderborn, wo man 4-3 verliert. Also ich vermisse da aktuell auch ein bisschen die Balance. Man muss auch dazu sagen, finde ich, Auftaktprogramm war nicht leicht, waren jetzt auch wirklich schwere Spiele. Aber ja, braucht man nicht drüber reden, in der Liga jetzt noch ohne Sieg in 2024 ist natürlich deutlich zu wenig für die Ansprüche.
Interessant, nächste Woche zu beobachten, die Düsseldorfer empfangen Hansa Rostock, eine Mannschaft, die den HSV in starke Schwierigkeiten gebracht hat. Wir haben drüber geredet. Während der Karlsruhe SC nach Kaiserslautern reisen muss, dort bestimmt schon auch ambitioniert aufspielen wird. Eines der interessanteren Duelle am nächsten Samstag auf jeden Fall, auf die wir uns freuen können. Kommen wir zum Sonntag. Der Club aus Nürnberg empfing den FC Kaiserslautern. Es gab einen Trainerwechsel in der Pfalz. Was magst du uns dazu erzählen?
Ja, Friedhelm Funkel ist wieder da. Lange her, dass er in der zweiten Liga gesehen wurde, damals bei Düsseldorf aufgestiegen. Übrigens letztes Spiel damals gewesen in der Liga gegen den Club. Da sind sie zusammen hochgegangen. Ich glaube, über Friedhelm Funkels Vita ist ansonsten alles bekannt. Ja, nach der Düsseldorfer Zeit dann irgendwie schon mal die Karriere beendet. Dann hat er nochmal Köln zwischenzeitlich gerettet und dann war er wieder raus. Aber jetzt mit 70 Jahren, er kann es nicht sein lassen. Er hat nochmal Bock, in Kaiserslautern, wo er schon Spieler war, nochmal aktiv zu werden. Und ja, Dimitrios Gramotzes, letzte Woche hatten wir es noch drüber. Schauen wir mal, ob sein letztes Spiel wird in Nürnberg. Nein, er hatte gar nicht nochmal die Chance bekommen. Und ja, Friedhelm Funke, glaube, wie er tickt, ist auch bekannt, ein Trainer der alten Schule. Ja, kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Was man auf jeden Fall nicht wegdiskutieren kann. Ein Mann mit sehr viel Erfahrung. Ja, hat er auch oft genug in seiner Pressekonferenz erwähnt, dass er solche Situationen eben schon kennt und dass er sich jetzt ein Bild machen wird davon, wie die Mannschaft tickt. Und ja, muss man auch sagen, um das gleich vorwegzunehmen, hat er auf jeden Fall auch gleich einige gute Impulse setzen können. Und ja, der FCK hat deswegen eigentlich ein gutes Spiel gemacht.
Traditionsmannschaft trifft auf Traditionstrainer. Ja, lass uns aufs Spiel schauen. Die Lauterer gingen tatsächlich in Nürnberg 1-0 in Führung. Der Nürnberger Erfolgsgarant Uzun gleicht dann aus in der zweiten Halbzeit. So geht ein Spiel 1-1 aus. Was ist Nürnberg aktuell eigentlich ohne Cenk Uzun?
Ja, ziemlich wenig. Also ohne dieses Ausgleichstor, was ja auch ziemlich aus dem Nichts gefallen ist, wäre es wahrscheinlich schwer geworden für den FCN, da wirklich nochmal entscheidend Torgefahr zu entwickeln. Ja, es wirkt sehr abhängig von Uzun, auch in diesem Spiel ja allgemein keine gute Leistung vom Club. Es fing schon, oder gerade in der ersten Halbzeit war es wirklich richtig schlecht. Insbesondere nach dieser kurzen Unterbrechung aufgrund der Fanproteste hat dann Lautern deutlich das Kommando übernommen. Also kam da immer wieder zu Kontermöglichkeiten, Gegenpressing beim FCN nicht existent, Konterabsicherung nicht existent, vor allem Puchasch konnte da immer wieder über links marschieren, auch einfache lange Bälle zu Ache wurden immer wieder gefährlich. Also Lautern wurde da wirklich auf sämtliche Art und Weisen gefährlich. Zum einen durch Positionsangriffe hatten die Lauterer in diesem Spiel insgesamt 8 Abschlüsse, aber genauso 6 Abschlüsse nach Konter ist ein unfassbar hoher Wert und 7 Abschlüsse nach Ecken. Also eigentlich, wenn man so sieht, hat der FCN vor allem in dieser ersten Halbzeit auf sämtlichen Ebenen nicht Leistung gebracht.
Ja, überhaupt nicht stattgefunden. Ich glaube, das Wort hast du gesucht.
Genau, richtig.
Aber ja, dafür bin ich ja da. Sehe ich auf jeden Fall genauso. Der Club wirklich mit einer schwachen Halbzeit, sehr viel den Ball gehabt, phasenweise einen 70% Ballbesitz. Das ist jetzt für einen Club auch neu, hatten sie in der Saison auf jeden Fall noch nicht oft. Aber das Entscheidende ist natürlich, was macht man damit? Und damit haben sie einfach nichts gemacht. Kaiserslautern, muss man sagen, natürlich auch viel überlegt vor dem Spiel. Friedhelm Funkel, eigentlich ein Trainer, der mehr mit einer Viererkette arbeitet, davor der FCK eigentlich immer mit der Fünferkette, ja, und tatsächlich Funkel jetzt auch auf ein 4-2-3-1 umgestellt. Enge Abstände, sehr kompakt, ja, auch wirklich auf wenige Meter in der Tiefe und in der Breite verschoben immer. Das hat dem Club das Leben sehr schwer gemacht. Der FCK da wirklich mit einer guten Ordnung, ja, finde, hat man wenig von den Problemen gesehen, die sie eigentlich oft hatten, ja, also immer oft rausverteidigt, ohne dahinter die Tiefe zu sichern, deswegen in der Rückrunde und auch schon davor sehr anfällig gewesen für Bälle in die Tiefe. Aber muss man sagen, der Club hat gefühlt keinen Lauf mal in die Tiefe angesetzt. Und sowas für Kaiserslautern wirklich leicht zu verteidigen. Der Club dann am Ende des Spiels, finde ich auch interessant, hat 3 Pässe in die Tiefe gespielt. Einmal Jeltsch, einmal Wekesser und einmal Usun. Und auf der anderen Seite hat Marlon Ritter alleine 3 Bälle hinter die gegnerische Kette gespielt. Das zeigt schon, wie oft wer gefährlich geworden ist. Ich glaube auch, wenn man sich die Expected Goals dann am Ende anschaut, die sind beim Club bei ein bisschen über 1 und bei Kaiserslautern bei über 3. Also ja, der Club darf sich da nicht beschweren, vor allem in der ersten Halbzeit, wenn er da deutlich höher zurückgelegen hätte.
Diese starken Kombinationen, diese Leichtigkeit, mit der uns der FC Nürnberg in der Vorrunde oftmals viel Freude gemacht hat, das scheint jetzt so ein bisschen abhanden gekommen zu sein in den letzten Wochen. Woran liegt sowas?
Ja, ich glaube, es war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt beim FCN. Es gab phasenweise tatsächlich immer wieder guten Fußball, auch von hinten raus und nicht nur langer Schlag. Auch das sehen wir teilweise noch in der Rückrunde, aber eben, ja, muss man sagen, immer seltener, gerade in Halbzeit 1. Julian hat es gesagt, mit dem vielen Ballbesitz wusste man wenig anzufangen, hat da auch wenig Bewegung reingebracht. Es wurde dann tatsächlich mit dem Pausenrückstand in Halbzeit 2 etwas besser. Also man hat dann schon gemerkt, war ein bisschen mehr Bewegung vorne drin beim Club. Auch mal ein Kastrop, der mal tief gegangen ist. Ein Hofmann, der zur Halbzeit auf rechts eingewechselt wurde, der auch mal einen Diagonallauf angeboten hat. Ja, die Innenverteidiger, die viel den Ball hatten, haben dann auch mal ein bisschen konsequenter den Weg nach vorne gesucht, besser angetribbelt und dadurch wurde der FCK ein bisschen tiefer hinten reingedrängt. Allerdings ohne, dass jetzt wirklich da Gefahr entstünde seitens des FCN. Also mehr oder weniger wurde diese Ideenlosigkeit und auch falsche Entscheidungsfindung eine Ebene nach vorne geschoben. Und ja, es blieb weiterhin bei wenig gefährlichen Aktionen.
Ja, und wenn man sich das Tor anschaut, dann ist es ja auch kein Tor, das zwingend ein Tor werden muss. Das wird nur ein Tor, weil Can Usun einfach sensationell gut ist. Und wenn er freie Schussbahn hat, wirklich keinen Gegnerdruck und aufziehen kann, dann trifft er eben aus 20 Metern sehr regelmäßig. Also Schusstechnik ist wirklich, die ist High-End für Zweitliga-Verhältnisse definitiv. Und ansonsten sehe ich es ganz genauso. Also in der ersten Halbzeit, ich glaube, man muss auch ansprechen, Ahmed Gürlein, der reinkam für Marquez, der verletzt fehlte. Christian hat mir vorhin noch gesagt, er hat 10 Fehlpässe in der ersten Halbzeit gespielt. Das ist natürlich sehr viel für einen Innenverteidiger, wenn der Gegner an sich tief verteidigt und dich wenig anläuft. Ja, ich finde, der FCK hat es aber ganz clever gemacht. Ache hat immer Horn, den linken Innenverteidiger, ein bisschen zugestellt. Dadurch wurde der Aufbau natürlich dann auf Gürlein gelenkt. Und Gürlein hatte da einige Probleme. Zum einen seine Passwahl, wann er auf wen spielt, war schlecht. Dann was in der zweiten Halbzeit dann durch Finn Jeltsch besser wurde, hat in der ersten Halbzeit nämlich auch gefehlt, das Andribbeln in freie Räume, ja, da ohne Grund dann in der Statik verweilt, anstatt einfach mal den Weg nach vorne zu suchen. Und wenn ich einen Gegenspieler anlaufe auf den Zudribbel, dann muss der irgendeine Reaktion machen. Heißt, wenn er rauskommt, wird dahinter ein Raum frei, ein Mitspieler frei, und diesen Mut habe ich komplett vermisst. Und das dritte Problem war aber eben, was wir jetzt auch schon angesprochen haben, der Club mit ganz wenig Bewegungen, ganz wenig Positionsrochaden. Das war dann wirklich nach der Unterbrechung komplett statisch, also sind da komplett in diesem 4-1-4-1 verharrt. Und da kam dann ja auch wirklich wenig. Es war dann auch einfach zu verteidigen. Der FCK hat ganz, ganz gute Pressingfallen da im Zentrum immer mal gespielt. Und der Club war dann auch so schlau und hat immer wieder reingespielt. Also ja, um deine Frage abschließend zu beantworten, die Entwicklung beim FCN in den letzten Wochen ist wirklich nicht so gut. Letzte Woche gegen Wien war es mal wieder ein Schritt nach vorne. Da hat einiges gepasst. Da dachte man jetzt, okay, Heimspiel, einige Zuschauer da, vielleicht ja, wird es wieder ein Schritt in die richtige Richtung, aber dem war tatsächlich leider nicht so.
Was ich beim Thema Entwicklung noch hinzufügen möchte, ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Reaktion darauf, ja, wie man dann nach dem Ausgleichstreffer agiert hat. Man hätte ja auch diesen Schwung mitnehmen können, jetzt aufs 2-1 gehen können und vielleicht auch nochmal oben angreifen können. Ich meine, mit einem Sieg hätte man 6 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz gehabt. Allerdings entschied sich Christian Fjell mit seiner Mannschaft offensichtlich dafür, dieses Unentschieden unbedingt mitzunehmen, denn ja, dadurch konnte man den Abstand nach unten auf 8 Punkte halten, auf den ersten FC Kaiserslautern. Ja, irgendwo auch eine Herangehensweise, die ich verstehe. Es war ein kompliziertes Spiel bis hierhin und man hat dann mehr oder weniger den Ausgleich von Can Usun geschenkt bekommen. Deswegen ja, kann ich es irgendwo verstehen, dass man versucht, den Punkt mitzunehmen und da wirklich auch nach unten hin nichts mehr anbrennen lassen will, auch weil man gerade in keiner guten Phase ist, hat dann sicherlich auch darauf spekuliert, dass die Lauterer müssen. Sie wollen ja von diesem Relegationsplatz jetzt herunter oder von den Abstiegsplätzen. Allerdings der FCK auch eher konservativ, dachte sich, okay, komm, den Auswärtspunkt nehmen wir noch mit. Ja, von daher scheint die Entwicklung beim Club dahingehend zu gehen, dass man ja mit diesem Tabellenplatz im Mittelfeld, was absolut keine Schande ist und völlig in Ordnung, auch zufrieden ist.
Noch ein Ton zur Personalie Finn Jeltsch. Er hat ja gegen den bärenstarken Ragnar Ache gespielt. Wie hast du ihn gesehen? Trotz gelber Karte, muss man sagen.
Ja, gleich mal gelb bekommen. Ne? Da hatten dann wahrscheinlich einige Bedenken, ja, wie lange geht's gut, weil gelb vorbelastet gegen umschaltstarkes Team und gegen Ragnar Ache. Natürlich schwierig, aber ja, hat dann, denke ich, gezeigt, dass er zum einen ja auch im Zweikampf schon mithalten kann auf dem Niveau mit seinem jungen Alter. Und vor allem fand ich ihn im Spiel nach vorne gut. Hat dann auch in der Schlussphase, als der Club nochmal ein, zwei Chancen hatte, hat er die eine gut initiiert durch einen guten Diagonalball auf Hangbo, der dann außen durchkommt, die Flanke auf Anderson bringt. Und ja, auch mutig immer in freie Räume angetrippelt. Also ich finde schon, ja, was so diesen vertikalen, progressiven Spielaufbau anbelangt, hat er einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Klar, nicht alles geklappt, aber ich denke, man kann auf jeden Fall ein positives Fazit ihm aufstellen.
Ja, also bin ich dabei. Jeltsch wirklich super für ein Debüt für einen 17-Jährigen. Auf lauterer Seite würde ich dann noch Tomjak hervorheben. Wir haben es gesagt, Usun in diesem Spiel eigentlich nur mit dieser einen Aktion, auch weil Tomjak ihn gut ausgeschaltet hat, da auf der rechten 6. Hat da wirklich konsequent zugestellt, ging wirklich kaum etwas über die halblinke Seite der Nürnberger. Auch mit Ball 95% Passquote für einen Sechser ist richtig stark. Zeigt auf der anderen Seite auch, dass die Lauterer natürlich viel über den Flügel agiert haben und wenn die Lauterer mal im Zentrum am Ball waren, auch wenig Druck von den Nürnberger kam. Ja, und auf der linken Seite natürlich Puchasch auch mit einer guten Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder sehr aktiv, hat 4 seiner 6 Dribblings gewonnen, dazu insgesamt 5 Schussvorlagen, natürlich auch viele Eckbälle dabei, also ja, auch eher mit einer starken Leistung.
Ja, und ich glaube, bei Kaiserslautern, wenn man da mal einen kurzen Ausblick gibt, ich glaube, da kann man sich auch in Zukunft darauf vorstellen, was Friedhelm Funkel spielen lassen will. Das ist eben wirklich kompaktes Verteidigen, enge Abstände, kein Angriffspressing, da wirklich irgendwie sich in einem Mittelfeldbereich wohlfühlen, manchmal auch noch tiefer. Und mit Ball ist es eben auch das, was ihm schon den Erfolg gebracht hat in Düsseldorf, schnell über die Flügel umschalten. Ja, ob's dann 4-2-3-1 ist, auch mal ein 4-1-4-1 vielleicht. Aber ich glaube, da ist auch der Kader, der passt dafür. Redondo jetzt links außen gespielt, extrem schnell. Rechts außen Tachi, extrem schnell. Dann kannst du noch einen Simakala bringen, einen Opoku, einen Abiyama vorne natürlich, Ache. Also wirklich viel, viel Tempo da beim FCK vorne. Ich glaube, das Umschaltspiel, ja, das sah schon gut aus. Hätte man noch mehr Tore draus machen können, fast müssen. Ja, also da kann man durchaus auch 3 Punkte mitnehmen. Aber ich glaube, so die erste Tendenz, auch wenn es am Ende nur ein Punkt ist, ist auf jeden Fall positiv. Und ja, also mich erinnert diese Offensive, vielleicht nicht qualitativ, aber so von der Besetzung, ein bisschen an die guten Düsseldorfer Zeiten unter ihm, wo dann oft auf den Flügeln Benito Raman und Dodi Luque Bacchio waren, auch mit viel Tempo. Und ich find, der FCK-Kader gibt da zumindest von den Spielerprofilen einiges her. Und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da beim FCK weitergeht.
Ja, apropos Tempo, da würde man jetzt nicht unbedingt an Sebastian Andersson, den Stürmer des ersten FC Nürnberg, denken. Allerdings haben wir da einen kleinen Fun Fact aus diesem Spiel, denn laut den offiziellen Bundesliga-Spieldaten soll er auf ein Tempo von 35,3 km/h gekommen sein in dieser Partie. Damit wäre der 19. schnellste Spieler in der
Liga. Glaube ich nicht.
Und der drittschnellste Spieler beim Club, also schneller als Okunuki, schneller als Golla, schneller als Usun. Ja, ob diese offiziellen Spieldaten jetzt richtig sind, wir wagen es mal zu bezweifeln. Ich weiß nicht, was ihr denkt, liebe Clubfans. Könnt ihr ja gerne mal abstimmen. Wir machen dazu eine Abstimmung rein. Glaubt ihr wirklich, dass Andersson der 19. schnellste Spieler der zweiten Bundesliga ist? Ich glaube, da gab es einen kleinen Messfehler. Aber ja, wir werden euch mal abstimmen lassen.
Ja, das glaube ich auch, weil wenn man sich anschaut in den Vorwochen, in den letzten beiden Spielen, die habe ich recherchiert, da war sein Topspeed bei jeweils 29 km/h. Also, dass er da jetzt auf einmal in einer Woche 6 km/h drauflegt, wäre zumindest mal überraschend, aber ja, wer weiß, vielleicht hat die Bundesliga ja recht.
Auf jeden Fall wird es interessant zu beobachten sein, ob dieser Funkeleffekt für die Kaiserslauterer zu Hause gegen den KSC wieder oder erstmals für 3 Punkte reichen. Ich traue der Mannschaft einiges zu. Ja, wir haben es schon gesagt, für die Nürnberger geht es in die Frankenmeisterschaft, um die Frankenmeisterschaft nach Fürth. Auswärtsspiel im Ronhof beim Kleeblatt. Für mich gefühlt eindeutig Favorit Greuther Fürth. Geht ihr da mit?
Naja, sehen wir es mal so. Nürnberg seit 3 Spielen ungeschlagen, Fürth 3 Spiele in Folge verloren. Also eindeutiges Ding für den Club. Nee, ist natürlich nicht der Fall. Also Julian hat es ja vorhin erwähnt, Fürth hat ein richtig gutes Spiel in Hannover gemacht, hätte auch eigentlich Punkte verdient gehabt, spielt allgemein eine richtig gute Saison. Ja, und beim Club muss man sich deutlich steigern. Der Auftritt jetzt zuletzt zu Hause gegen Kaiserslautern und auch zuvor schon gegen Osnabrück war bedenklich. Wehen war wieder okay. Wenn man an die Wehen-Leistung anknüpfen kann, dann kann es durchaus was werden in Fürth. Aber allerdings sehe ich da tatsächlich das Kleeblatt in der Favoritenrolle.
Kommen wir zum Spiel des Spitzenreiters. FC St. Pauli empfing die Braunschweiger Eintracht, die ja extrem stark in die Rückrunde der zweiten Liga gestartet sind und nicht ganz unerwartet sprach Pauli-Trainer Hürzeler auch von einem Spitzenteam, so wie sie sich präsentiert haben, und war letztendlich dann doch in der Pressekonferenz heilfroh, dass man die 3 Punkte irgendwie in St. Pauli behalten konnte.
Ja, irgendwie trifft es tatsächlich ganz gut. War wirklich eine zähe Angelegenheit. Am Ende wahrscheinlich die Definition eines Arbeitssiegs. Und ja, tatsächlich war es in irgendeiner Hinsicht ein Topspiel. Ja, tatsächlich beide 3 der 4 bisherigen Rückrundenspiele gewonnen. Also auch Braunschweig da einen richtig guten Lauf. Und nur durch diesen Lauf hat man sich ja da auch unten ein bisschen rauskatapultiert. Ja, vor dem Spiel aber schon erste Hiobsbotschaft, Torhüter Hoffmann ausgefallen, dafür dann Tino Casali im Tor, tatsächlich das erste Mal in der zweiten Liga. Fabian Hürzeler auf der anderen Seite hat Irvine zurück in die Startelf beordert, ja, nach der Asienmeisterschaft wieder bei 100% anscheinend. Ansonsten gab es nominell zumindest keine Überraschungen bei St. Pauli, auf dem Platz aber schon, denn Afolayan, eigentlich immer rechter Flügelspieler, der da konstant die Breite hält, hat diesmal als eine Art Mittelstürmer gespielt, also das fand ich sehr interessant, aber ja, der Erfolg gibt Hürzeler recht, denn am Ende war es ja Afolayan derjenige, der das Tor erzielt hat.
Mitte der ersten Halbzeit war das. Sind es diese Spiele, die ein Spitzenreiter, ein Aufstiegskandidat dann auch eben gewinnen muss irgendwie?
Ja, doch schon. Also du musst halt auch immer, also du kannst ja nicht 34 Spieltage glänzen. Es gibt eben auch immer wieder Spiele, wo es dir nicht so leicht von der Hand geht. Und das war definitiv so ein Spiel. Vor allem Anfangsphase finde ich rechte Seite bei St. Pauli eben gar nicht besetzt gewesen. Dadurch, dass Afolayan ins Zentrum gerückt ist und Eggestein, der eigentliche Stürmer, ist ein bisschen tiefer gefallen in den Zehnerraum, war da oft auf einer Höhe mit Hartl und Irvine. Ja, rechts war dann wirklich keiner, weil der rechte Außenverteidiger Saliakas das ja so oft macht, dass er eben ja im Spielaufbau sich da in den Halbraum reinfallen lässt. Deswegen rechte Seite gar nicht besetzt gewesen, Anfangsphase. Das fand ich ein bisschen, ich nenne es mal komisch. Hürzeler hat dann umgestellt, rechte Seite Saliakas höher gezogen und breiter. Ja, Smith war ein bisschen tiefer dann. Also es war dann eine Art 3-2-4-1, aus dem St. Pauli heraus aufgebaut hat. Ist ein bisschen untypisch für die Kiez-Kicker. Und vor allem sind sie auch nicht so gut in ihre Abläufe gekommen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt aufgrund der Struktur war oder eben weil Braunschweig einfach so gut verteidigt hat. Das muss man nämlich auch sagen, denn im Zentrum gab es kaum Räume, ja, mit diesem 5-3-2, da sehr massiert, sehr kompakt einfach verteidigt. Und deswegen war es wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, warum wenig ging. St. Pauli hat es dann viel über rechts probiert in der Folge, aber muss man auch sagen, wirklich ohne Ertrag. Immer wieder Passkombination zwischen Wahl und Saliakas. Aber im letzten Drittel war dann wenig und tatsächlich St. Pauli auch nicht einen einzigen Abschluss über die rechte Seite heraus initiiert. Stattdessen immer wieder mit Ballverlusten. Nämlich auch ganz spannend, 51% der St. Paulianer Ballverluste kam eben auf der rechten Seite und eben Zentrum und links waren dann nur 49%. Also es zeigt schon, dass man da nicht so gut reinkam ins eigene Spiel. Auch wenig isolierte 1-gegen-1-Situationen kreieren konnte. Ja, ansonsten Elias Saad ist der Spieler der Liga, der die meisten Dribblings bestreitet, ja, mit Abstand sogar, der auch sehr viele davon gewinnt. Diesmal hat er 4 versucht, ist das schon nicht viel, und hat aber tatsächlich nur 1 davon gewonnen. Also ja, ging auch wenig über 1-gegen-1-Situationen dann. Muss man natürlich auch Gegenspieler Marvin Rittmüller loben, der das gut gemacht hat. Und ja, Elias Saad, ja, hatte nicht seinen besten Tag, ist er dann auch in der zweiten Halbzeit gegen Mitte mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.
Was war das? Was war das für eine gelb-rote Karte? Wie hatte sich die eingehandelt?
Ja, ich glaube, die erste war, kann man diskutieren, aber die zweite, Stempeln, sagt man neudeutsch im Fußball, ist dann auf jeden Fall berechtigt. Aber ja, passiert. Das Wichtige ist, dass St. Pauli danach gut verteidigt hat, denn aus dem Spiel raus, ja, muss man sagen, das 1-0 für St. Pauli war ja schon, wenig überraschend nach einem Standard. Warum wenig überraschend? Denn am Ende, das Spiel hatte, ja, ich glaube 2,8 Expected Goals gab es relativ ausgeglichen verteilt, aber fast 2,5 davon waren wirklich aus Standardsituationen, also aus dem Spiel heraus ist wirklich wenig passiert. Helgason und vor allem Ivanov hatten tatsächlich aber auch Chancen für Braunschweig, also hätte auch wirklich anders ausgehen können, ja, muss man auch sagen, Vasil letzte Woche kritisiert, St. Pauli-Torhüter diese Woche eine Art Matchwinner, da wirklich gut pariert ein- oder zweimal. Und ansonsten glaube ich, St. Pauli ja auch wenig Situation gehabt, wirklich wenig kreiert, aber es 1-0, ich habe es gesagt, ist dann wenig überraschend, dass es nach einem Standard fällt. Nach einer Ecke, zweiter Ball bei St. Pauli, Philipp Treu bringt den Ball auf den langen Pfosten. Zweiter Ball landet bei St. Pauli dank einer guten Boxbesetzung, eben mit viel Personal da. Und dann war es eben Afolayan, der nach einem Standard zum sehr, sehr wichtigen 1-0 getroffen hat.
Nicht zufrieden natürlich mit der Partie Braunschweigs Trainer Scherning, der bemängelte, dass man mit zu wenig Ballbesitz auch nicht viel machen konnte in diesem Spiel. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hatte man wohl sich vorgenommen zu kontern, ging auch in die Hose. Ja, man war bedient auf Seiten der Braunschweiger. Hast du das auch so gesehen?
Also ich finde tatsächlich, dass Braunschweig über weite Phasen ein gutes Spiel gemacht hat, muss ich sagen. Aus dem Spiel raus, ich hab's erwähnt, kaum was zugelassen. Ich fand's war ein bisschen ein komisches Spiel. Es gab ganz wenige Balleroberungen, auch wenige Zweikämpfe auf beiden Seiten. Also wirklich, auch die Statistiken geben sehr, wirklich extrem wenig Balleroberungen. Beide Teams über 30 weniger als sonst. Zum einen eben, ja, also ich finde die Partie relativ schwer zu greifen. Braunschweig verteidigt einfach viel im Raum, machen das Zentrum zu und der Flügel ist eben durch den Schienenspieler auch immer bedeckt. Deswegen haben sie überall geringe Abstände zum Gegner dann, wenn er reinspielt. In St. Pauli hat es auch, finde ich, mit recht wenig Risiko gespielt. Und deswegen ist auch einfach wenig passiert. Und bis zum Platzverweis hatte St. Pauli phasenweise 80% Ballbesitz. Das ist dann natürlich in der Schlussphase gekippt. Und dann siehst du natürlich auch, dass Braunschweig sich wohler fühlt, wenn sie umschalten können. Ich finde auch, dass sie da in der ersten Halbzeit hätten mehr draus machen können. Kann mich da an ein, zwei Situationen erinnern, ja, wo Gomez zum Beispiel halb links durch war, in die Tiefe geschickt wird. St. Pauli verteidigt zwar nach hinten, also ist jetzt nicht so, dass er frei durchläuft, aber fehlt mir in der Sehne trotzdem der Zug zum Tor. Er bleibt dann auf der halblinken Spur und schießt dann aus spitzem Winkel mit links ab. Ich glaube, wenn er da den Körper dazwischen bringt, die Bewegung kreuzt und mit dem ersten Kontakt schon nach innen zieht, wäre es deutlich gefährlicher geworden. Da hat mir auch ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Und deswegen gab es einfach auch kaum Chancen aus dem Spiel heraus. Und Schlussphase hat dann St. Pauli in Unterzahl eben verteidigt, ja, dann eben auf ein 5-3-1 umgestellt. Ja, Ballbesitz komplett abgegeben. Schlussphase hat dann Braunschweig den Ball gehabt. Aber ja, Braunschweig, wie gesagt, da wenig kreiert, dann nochmal probiert auf ein 4-3-3 umzustellen. St. Pauli, ja, das ist eben der große Unterschied auch bei St. Pauli und warum sie eben auch mit 45 Punkten auf Platz 1 stehen und die der beste Defensive haben. Sie können es dann eben auch tief verteidigen mit engen Abständen, auch in Unterzahl, wenig zulassen, immer wieder, ja, immer wieder gute Abläufe da hinten, wie sie, wann sie wohin schieben. Und ja, deswegen Braunschweig wenig Ideen dagegen gehabt. Da sieht man einfach, sie sind im Umschalten bärenstark, das ist wirklich eine Waffe, aber erinnert mich auch ein bisschen an das Spiel auf Schalke, wo sie dann in der zweiten Halbzeit mehr den Ball hatten. Da kommt dann wenig, das ist nicht die Paradedisziplin und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, weil wenn man mal hinten liegt und was nach vorne aktiv machen muss, dann finde ich es ein bisschen dünn, aber nichtsdestotrotz, ansonsten sehe ich es nicht so negativ wie Scherning jetzt, wie du meintest, weil man hat es lange Zeit richtig gut verteidigt und St. Pauli aus dem Spiel raus nichts zuzugestehen. Das haben in der Saison auch noch ganz, ganz wenige erst geschafft.
Ja, ist natürlich verständlich, dass ein Trainer nach einer Niederlage nicht dann mit dem Spiel so ganz zufrieden sein kann. Wollen wir es mal nicht so auf die Goldwaage legen. Die Mannschaft empfängt kommenden Samstag Hertha BSC die Gelegenheit, das Ganze besser zu machen und die drei Punkte in Braunschweig zu behalten. Ja, für St. Pauli steht das Nordderby an gegen in Kiel. Wird interessant sein zu beobachten. Wenn die Störche dort drei Punkte holen, ist man gleich auf, punktgleich mit St. Pauli. Also es bleibt spannend. Kommen wir zur letzten Partie unserer Betrachtung heute. Elversberg empfing den VfL Osnabrück. Ja, 3-1 Osnabrück im Hintertreffen. Ein Spiel, bei dem Osnabrück endlich mal nicht auf Augenhöhe war und verloren hat. In der ersten Halbzeit Osnabrück überhaupt nicht präsent, 3-0 zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann noch ein Tor erzielt, aber brotlose Kunst. Julian, was magst du uns sagen
ja, zu dem Spiel? Ich glaube, da ist das passiert, was irgendwo erwartbar war. Osnabrück in den letzten Wochen mit vielen guten Leistungen, ob es jetzt das Spiel gegen Rostock war, ja, wenn man vergleicht, wie Rostock gegen Osnabrück in die Bredouille kam und wie sie es jetzt gegen den HSV angestellt haben, Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn man sich anschaut, Osnabrück die Woche davor beim Club in Nürnberg 2-2 zwar gespielt, aber auch da die bessere Mannschaft gewesen, die deutlich besseren Chancen gehabt. Die Vorwoche gegen Paderborn nur 0-0 gespielt, wo man in Überzahl 90 Minuten gefühlt angerannt ist. Ja, allein diese drei Wochen, diese drei Partien, die hätte man auch alle für sich entscheiden können. Und ich glaube, dann wäre jetzt auch die Leistung in dem Spiel anders gewesen. Aber so im Aufsteigerduell, ja, verlierst du irgendwann den Glauben. Ich glaube, das ist ganz normal. Nach so viel, ja, Nackenschlägen, wer weiß, was gewesen wäre, wenn sie in den letzten Wochen ein paar gewonnen hätten, was absolut möglich gewesen wäre. Und ja, das, wie gesagt, hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Da war der Glaube weg und dementsprechend einseitig war es dann auch.
Ja, also kann ich irgendwo auch beipflichten, irgendwo verständlich, dass dann der Glaube irgendwann mal weg ist, aber auch irgendwie, sag ich mal, normal, weil man hat die letzten Wochen wirklich auch immer gute Leistungen gezeigt. Ist auch normal, dass mal wieder eine schlechte Leistung kommt. Problem dabei ist nur, dass halt die guten Leistungen nie mit drei Punkten belohnt werden konnten. Ja, so hätte man sagen können, okay, jetzt haben wir mal wieder verloren in Elversberg, waren nicht gut. Wobei, ja, das vielleicht auch nicht ganz komplett stimmt, denn über 30 Minuten war es eigentlich eine ausgeglichene Partie, wo wirklich wenig los war. Beide, ja, ausgeglichene Ballbesitzverhältnisse. Elversberg hat trotzdem Osnabrück dazu relativ wenigen Offensivaktionen zugelassen. Wie man die Elversberger so kennt, nicht tief, sondern wirklich auch mutig verteidigend. Osnabrück nicht so wie gegen Rostock, nicht so druckvoll, nicht so ins letzte Drittel gekommen. Ja, und dann hat sich Osnabrück hier innerhalb von, ja, 10 Minuten fast schon abschießen lassen. Das 1-0 natürlich ein bisschen einfach, eine Halbfeldflanke, die natürlich auch richtig gut geschlagen ist. Ja, dann das 2-0, ja, da fehlt dann auch irgendwo die Kompaktheit der Osnabrücker, haben wir ja immer auch angesprochen, auch wenn die Leistungen nicht schlecht waren. Trotzdem gibt es natürlich auch Gründe, dass man immer wieder verliert, weil auch defensiv immer wieder Lücken zu erkennen sind. Auch hier im Zentrum kommen die Elversberger völlig frei am Ball, können dann den Steckpass in die Tiefe spielen. Und ja, mit dem 2-0 war es dann letztendlich das Spiel, das sich dann die Elversberger auch vorstellen, nämlich schnell umschalten, wie es dann beim 3-0 zu sehen war. Und ja, da war dann kurz vor der Halbzeit der Deckel drauf, mehr oder weniger auf diesem Spiel. Allerdings muss man ihnen zugute erhalten, weil wir es ja angesprochen haben, Glaube weg. Sie geben trotzdem nie auf. Also sie kommen dann nochmal mit dem 3:1. Allerdings war dann Elversberg am Ende zu abgezockt.
Ja, und ich glaube, es ist auch, ja, auch irgendwie symptomatisch. Elversberg in der ersten Halbzeit, ja, jetzt auch nicht mit der Hülle und Fülle an Torchancen, zumindest an Abschlüssen. Ich glaube, sie haben zur Halbzeit irgendwas von einem Expected Goal nicht mal und machen 3 Tore daraus. Wenn man sich anschaut, Osnabrück, ja, in den letzten 3 Partien hatte 7 Expected Goals und hat daraus 2 Tore erzielt. Also das zeigt schon, ja, wie bitter das Ganze eigentlich ist. Aber ja,
da hat er auch, sie haben 6 Schüsse in der ersten Halbzeit abgegeben. Die Elversberger 3 waren im Tor, 2 am Alu. Also da hat es auch bei jedem Abschluss richtig gut gepasst bei den Elversbergern. Das kommt natürlich auch nochmal hinzu bei Osnabrück.
Ja, ist, wie gesagt, bitter, aber auf der anderen Seite im Fußball, ja, Mitleid braucht niemand. Es ist wahrscheinlich trotzdem dann irgendwo ein schwarzer Tag. Man muss auch dazu sagen, Elversberg ist eben auch eine gute Mannschaft, die gut mit dem Ball umgehen hat, in der ersten Halbzeit mehr den Ball. Osnabrück sonst auch immer eben sehr kompakt verteidigt im 4-3-3. Da hat es einfach kaum Zugriff gehabt. Ja, Elversberg immer wieder freie Räume gefunden. Und dann in der zweiten Halbzeit, muss man auch sagen, Elversberg dann einige Umschaltaktionen gehabt, die sie nicht sauber ausgespielt haben. Also da hätte, ja, also da hätte auch noch ein 4. Tor sonst folgen können. Ja, war einfach nicht die beste Leistung der Osnabrücker, auch wenn sie nochmal alles probiert haben im zweiten Durchgang. Nochmal umgestellt dann auf ein 3-5-2. Viele Flanken gebracht, viel probiert. Aber ja, mehr als der Anschlusstreffer hat nicht sollen sein.
Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, die Osnabrücker mit 12 Punkten weiterhin Platz 18, Rostock auf 17 mit 22 Punkten, es sind jetzt noch 10 Spieltage. Ja, rechnerisch könnte da noch was gehen, allein der Glaube, wie schaut es bei euch beiden aus? Sagt ihr, es ist noch nicht alles verloren oder ist die Sache jetzt durch?
Ja, ich würde es halten wie in den letzten Wochen. Es bringt jetzt nichts aus Osnabrücker Sicht auf die Tabelle zu schauen, weil der Blick macht sicherlich nicht glücklich. Es ist braucht man es nichts vormachen. Ich glaube, dass so ein Abstand wurde gefühlt noch nie oder sehr selten aufgeholt. Allerdings würde ich nie eine Mannschaft 12 Spieltage vor Schluss abschreiben. Vor allem, wenn man die Osnabrücker in den letzten Wochen spielen hat, sehen. Aber natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und ja, wie gesagt, sie müssen weiter von Spiel zu Spiel schauen und zumindest versuchen, ja, sich anständig jetzt aus diesen letzten 12 Spieltagen aus der Saison zu verabschieden, wie auch immer die Saison endet.
Ja, also ich sehe da, bin da noch weniger optimistisch. Ich würde sie tatsächlich abschreiben. Ich bin so ehrlich, ja, Leistungen wären für mehr möglich gewesen, aber ich glaube, dass der Glaube bei sowas gebrochen wird, bei solchen Leistungen, solchen Ergebnissen, wenn die eben nicht im Einklang stehen, so oft hintereinander, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig, aber schon oft genug dazu geäußert, ja, ich glaub, das können sie auch nicht mehr hören.
Ja, um nochmal kurz positiv zu werden, müssen wir auf die Elversberger Seite gehen. Ja, da würde ich gerne auch nochmal Rochelt hervorheben, der wirklich ein starkes Spiel gemacht hat, 2 Vorlagen gegeben, einmal die Latte getroffen, hätte fast sich auch noch mit dem Tor somit belohnt, 3 Schüsse abgegeben, 3 Torschussvorlagen, 15 Offensivduelle, hat also wirklich für sehr viel Wirbel gesorgt, wirklich eine richtig starke Partie von Rochelt, kam die Osnabrücker überhaupt nicht mit zurecht, auch wie er sich immer wieder clever bewegt, gute Läufe macht. Auch noch hervorzuheben, auf Elversberger Seite für mich die Bayern-Leihgabe Paul Wanner, 18 Jahre alt. Und mit seinen 18 Jahren macht er wirklich eine richtig gute Figur in dieser zweiten Liga. Auch er hat getroffen, schon sein 7. Scorerpunkt bei knapp 900 Einsatzminuten. Also wirklich ein sehr vielversprechendes Talent, technisch sehr gut. Wo er vielleicht noch ein bisschen besser werden kann, ist die Robustheit. Offensiv-Zweikämpfe hat er jetzt zum Beispiel nur 1 von 9 gewonnen. Aber ich glaube, das kann noch kommen. Und von der Technik her, von der Spielintelligenz und auch schon vom Abschluss wirklich ein richtig guter Spieler.
Ja, für den VfL Osnabrück werden die Aufgaben in den nächsten Wochen sicherlich nicht einfacher. Man empfängt am Samstag Hannover 96, während der HSV den SV Elversberg empfängt. Ich habe zurzeit das Gefühl beim HSV, okay, man ist auf Platz 3, aber grundsätzlich, die Mannschaft kann gegen jede andere Mannschaft in dieser Liga gut aussehen, die kann aber auch fürchterlich reinfallen gegen jede Mannschaft. Wie seht ihr das?
Ja, vor allem sollte man nicht missachten, dass Elversberg gerade mal 6 Punkte hinter dem HSV steht. Also die können tatsächlich auf 3 Punkte auf den HSV heranrücken. Also es ist fast schon ein Spitzenspiel, wenn man überspitzt formulieren möchte. Und ja, ich glaube, Elversberg kommt der HSV jetzt Genau, richtig. HSV natürlich wie immer mit viel Ballbesitz. Das kommt natürlich den Elversbergern extrem entgegen mit ihrem schnellen Umschaltspiel. Und ja, ich glaube, da sehen wir eine rassige Partie. Vielleicht wird es ja wieder ein 3-4 aus Hamburger Sicht.
Ja, und ich glaube, man kann nicht nur überspitzt von einer Spitzenpartie sprechen, denn wie wir von Tim Walter wissen, wenn der HSV spielt, ist immer Spitzenspiel.
Okay, damit kommen wir zum Stat der Woche. Wir haben vorhin über Anderson gesprochen, Christian.
Ja, richtig. Also da möchten wir auch nochmal dran erinnern an die Abstimmung 35,3 km/h, ob ihr denn glaubt, ob das ja wirklich stimmen kann. Das allerdings nicht der Stat der Woche, denn den Stat der Woche sehen wir diese Woche bei den Berlinern. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt, bei Abpfiff tatsächlich das Durchschnittsalter bei knapp 21 Jahren. Also das zeigt so ein bisschen den Berliner Weg. Viele junge Talente, die da herangeführt werden sollen, sieht ja auch Paul Dardai als seine Aufgabe in dieser von ihm deklarierten Übergangssaison. Ob das wirklich eine Übergangssaison werden sollte, da glaube ich noch nicht so dran. Kann ja auch noch mehr als eine Übergangssaison werden. Ja, aber wie gesagt, 21 Jahre im Schnitt bei Abpfiff, also wirklich eine sehr junge Truppe, die da auf dem Rasen stand.
Christian, da muss ich leider ganz kurz mal einhaken. Zum Abstimmen, zum Stat der Woche, da musst du noch was dazu sagen. Das geht nämlich nicht überall.
Ja, also ihr seid es ja gewohnt, nur für die Spotify-Zuhörer. Also wenn ihr auf Apple Podcast oder auf Amazon oder sonst wo zuhört, könnt ihr auch gerne mal bei Spotify vorbeischauen, um abzustimmen. Wenn nicht, dann auch egal eigentlich, aber ja, für die Spotify-Zuhörer auf jeden Fall abstimmbar.
Ja, wir würden euch natürlich auch gerne auf allen anderen Kanälen abstimmen lassen, aber wir haben keine Ahnung, wie das geht.
Ja, aber ich finde es wichtig, dass wir dieses Thema der Abstimmung jetzt nochmal richtig groß machen und am besten noch 2 Minuten darüber reden.
Ist das Entscheidende dieser Podcast-Folge.
So weit, so gut. Damit wollen wir uns von euch verabschieden. Wir bedanken euch fürs treue Zuhören. Servus.
Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.